Ja, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Request for Commons. Und ich möchte diesmal wieder ganz herzlich begrüßen den Clemens, Clemens Schrimpfe. Hallo.
Hallo, hallo.
Clemens hatte einen relativ guten Einwand, während ich eigentlich schon die Layer weiter hochklettern wollte. Hast du gesagt, wir sollten eigentlich, bevor wir jetzt hier anfangen, über Layer 4, Layer 5 und andere Protokolle zu reden, müssen wir eigentlich erstmal Grundlagen schaffen für diejenigen, die das, also einfach auch für ein Grundverständnis insgesamt. Und deswegen werden wir heute mal die RFC ein bisschen verlassen und uns Layer 2 widmen. Das wäre dann IEEE. Richtig?
Oh, es gibt auch jede Menge RFCs zu Layer 2 und es gibt auch jede Menge RFCs zu den Themen, die wir jetzt hier betrachten. Allerdings ist der Standard, den wir uns jetzt hauptsächlich betrachten wollen, ein IEEE-Standard. Ein, was ist das eigentlich? International Electrical Engineering, schieß mich tot, oder?
Siehste. Jedes Mal, genau. Die vergesse ich aber auch jedes Mal, wie die heißen.
Auf dem Schoß. The world's largest professional association. Institute of Electrical and Electronics Engineers. Yay.
Ja, Ingenieure.
Ingenieure.
Ganz, ganz viele.
Aber du wirst ja jetzt noch sagen, worum es geht.
Ach so, vielleicht sollte ich das tun. es geht um 802.3. IEEE 802.3.
Im Volksmund auch Ethernet genannt.
Genau, und ich fand den Einwand sehr, sehr begründet und ließ mich dadurch auch sehr gerne von der Sendungsplanung abbringen und überzeugen, dass das eigentlich eine sehr gute Sache wäre, wenn wir damit erst nochmal anfangen, weil wir sehr viele Sachen, die wir jetzt hier, das ist wirklich Basic und Grundlage, was wir hier schaffen, die wollen diese Sendung, also das ist auf jeden Fall der Plan, häufiger brauchen werden, um einfach nachher darauf zu referenzieren, weil auch das kann ich vielleicht verraten. Ich glaube, wir werden uns noch ein paar Mal häufiger über diese Remote-Variante uns unterhalten, über solche Sachen oder vielleicht auch nicht Remote, wenn es sich ergibt.
Ja, jetzt hast du es ja schon verraten.
Entschuldigung.
Wir sind ein paar hundert Kilometer auseinander, aber wir haben ja das Internet. Und,
wir haben das Internet.
Ja, schauen wir mal, ob das gut hinhaut für die Hörer. Ja, Ethernet fand ich auch deswegen spannend, weil das ein Punkt ist, wo man auch noch sehr viel eigentlich dran basteln kann oder muss, gezwungenermaßen oder weil man es gerne möchte. An höheren Protokollen, wie zum Beispiel an TCP, kann man in der Regel als Anwender gar nicht ernsthaft drum basteln. Da gibt es nicht viele Stellschrauben dran. Man nimmt halt den TCP-Stack, der in seinem Betriebssystem drin ist. Okay, da gibt es noch ein paar Varianten und da gibt es sehr spannende Sachen zu erzählen und das ist auch gut für Diagnose, aber machen kann man daran eigentlich nicht viel. Hingegen beim Ethernet, das ist ja was man auch schon in seiner Heimverkabelung anfängt, in seiner Firma fortführt und für manche von den Hörern vielleicht auch beim Kunden weitermacht. Und da gibt es wirklich diverse Sachen, die man tun oder lassen kann oder einstellen kann oder so machen kann. Von daher ist es, glaube ich, auch ganz interessant, weil es sozusagen auch so ein bisschen den Hint gibt oder die Richtung, was kann ich da jetzt eigentlich machen, was kann ich da verbessern.
Ja. Ist auch so ein Bastelding, ne? Also das ist sowas, wo man wirklich mal, vielleicht sollte man noch hinzufügen, das, was bei dir im Hintergrund knackt, ist ein Kaminfeuer. Also du hast es jetzt gerade sehr gemütlich.
Ach so.
Ich finde das total angenehm, weil es überträgt sich so ein bisschen. Aber das ist schön Kamin.
Ich habe ein Kaminfeuer und einen Sonnenuntergang im Blick.
Ach,
so, ja.
Landsitzleben.
Landsitzleben. Ich habe aber mal die Tür zugemacht, die Fenster auch, damit die Schafe nicht so laut reinblöken und so.
Ach, Schafe, wie schön. Okay, also ja, Ethernet ist so eine Sache, da kann man auch wirklich zu Hause mal echt mit ein bisschen rumexperimentieren. Vor allen Dingen so ein paar Sachen, die wir jetzt auch im Laufe der Sendung geplant ansprechen werden. Was ich vielleicht noch dazu sagen muss, ich muss mich diese Sendung tatsächlich ein bisschen mehr auf dich verlassen, als ich das sonst tun würde, weil das in der Vorbereitung doch ein bisschen was anderes ist, ob man sich jetzt mit dem RFC beschäftigt oder eben mit Dokumenten der IEEE, weil die sind umfangreich, ist ein Euphemismus, würde ich mal sagen.
Ja, umfangreich ist das eine, aber es ist natürlich auch ein Zoo. Das ist genauso wie bei ITU zum Beispiel oder bei OSI oder sowas, die ganzen, oder auch DIN und so, diese ganzen offiziellen, hochnotwichtigen Standardisierungsorganisationen können immer ein Geschwurbel fabrizieren mit Verweisen
Wahnsinn.
Rechts und links auf die Standards. Also das ist eine helle Freude. Ja.
Okay, ich würde sagen, wir steigen mal ein bisschen ein. Also ich würde jetzt ja direkt mal sagen, du darfst mal loslegen an der Stelle. Wahrscheinlich fangen wir mal wirklich so
beim Urschleim an?
Beim Urschleim an. Fangen wir beim Urschleim an. Urschleim ist
ja
immer gut.
Ganz beim Urschleim wollen wir nicht anfangen. Ich möchte bewusst, das haben wir jetzt im Vorgespräch auch schon geklärt, den Layer unter dem Layer 2 jetzt auch nochmal weglassen. Wir erwähnen den mal so ein bisschen, was es da so gibt, aber die Details dazu sind äußerst spannend, auch die Historie, wo dieses Ethernet herkommt. Hat ja mal sehr schnarchig angefangen, dann lange Zeit mit 10 Megabit vor sich hingeeiert, was ja auch schon okay war, bis hin zu heute 100 Gigabit. Was man zwar noch nicht so einfach bei Amazon klicken kann, aber was man einfach so kaufen kann. 10 Gigabit hingegen kann man sich einfach bei Amazon klicken. Ja, da gibt es genügend Gerätschaften für, also die auch erschwinglich sind, selbst für Hobbyisten oder so. Das ist also jetzt nicht mehr so so ein Ding, wo man jetzt so hochnotwichtig in irgendwelchen Laboren von irgendwelchen Firmen rumstapfen muss, um da heimlich irgendwelche Sachen abzuziehen, sondern das kann man so kaufen, ne? Ich finde, das übrigens möchte ich gleich nochmal vorwegschicken, ist mir jetzt so eingefallen, wo ich die Sendung so ein bisschen für mich mal strukturiert habe und drüber nachgedacht habe. Ich finde das interessant, wo wir als Menschheit inzwischen technologisch sind, weil, wie gesagt, 10 Gigabit kann man kaufen, hat noch nicht jeder zu Hause, ja, aber sagen wir mal, 1 Gigabit oder sowas hat jeder zu Hause. Ja, jeder normale Laptop, den man heute kauft, hat ein Gigabit dran. Desktop-Rechner sowieso, und wenn man jetzt in den Laden geht, in den nächsten Saturn und sich einen Ethernet-Switch kauft, dann ist das auch ein Gigabit-Switch. Ja, das ist also sozusagen richtig normal geworden, dass man sowas hat. Wir reden hier
Wenn du aber sagst zu Hause, meinst du tatsächlich alles im Haus. Wir reden jetzt nicht von allem, was nach draußen, also wir reden nicht von Internet, sondern wir reden hier tatsächlich vom
Wir reden von Ethernet, wir reden von LAN,
sozusagen,
was die Leute. Das heißt nicht, dass es nicht auch Leute gibt in anderen Ländern, wo man schlauer damit umgeht, die das auch einfach über die Straße rüber und quer durchs Land machen. Aber wir senden ja auf Deutsch. Das heißt,
sollten wir uns in deutschen Gegebenheiten hier ein bisschen anpassen.
Es gibt aber auch deutschsprachige, gibt zum Beispiel Leute in der Schweiz, da gibt es einen kleinen Provider, in Winterthur sitzt der liefert gnadenlos Gigabit Ethernet zu den Leuten nach Hause. Weil in der Schweiz gibt es halt eben dunkles Glas. Das kann man sich, wenn man so eine Wohnung einzieht, hat man gar keine schlechten Chancen, dass da so ein Glas da rumliegt. Oder wie bei uns so eine Kupfer-TRE-Dose aus der Wand kommt da so eine Otto-Dose. Und da ist ein Stück Glasfaser drin und da liefert dieser Provider gnadenlos Gigabit Ethernet drüber. Auch erschwinglich. Also ich will nur sagen, das geht. Das kann man auch weitverkehrs machen, aber die meisten Leute, denke ich mal, wir reden mal heute über das, was die Leute so zu Hause haben, im Haus.
Ja, oder Ich weiß gar nicht, wie groß der Anteil noch so ist, die tatsächlich wirklich Kabel legen. Also ich finde das ja immer, finde das immer eine gute Idee. Aber ich meine, die meisten werden wahrscheinlich auch dann so den Router mit dem Wi-Fi zu Hause haben. Aber wir reden jetzt erstmal tatsächlich über Kabel. Naja.
Ja, aber um darauf mal zurückzukommen, um sich das mal klar zu machen, Gigabit Ethernet, was ich damit sagen wollte, ist, das hat jedermann, Mensch heute hat sowas, wenn er einen Rechner oder sowas hat, wie sowas zu Hause. Ja, jetzt, ich rede jetzt über diese Kabel, nicht über WLAN, aber Gigabit Ethernet. Das sind 1 Milliarde Bits pro Sekunde. Wenn man sich das jetzt mal vorstellt, was das ist, 1 Milliarde Dinger, oder sagen wir mal, 10 Gigabit kann man kaufen, für auch gar nicht jetzt wahnsinnig viel Geld. 10 Gigabit, da kann man sozusagen ein Bit für jeden Menschen, der auf dieser Erde derzeit lebt, übertragen und sind unterhalb einer Sekunde durch.
Mhm.
Das finde ich schon mal relativ faszinierend, das so zu betrachten, auch in welcher Zeit sozusagen man diese Sprünge gemacht hat. Ja, also in den letzten, sagen wir mal, 20, 25 Jahren oder sowas, hat sich das doch relativ gut entwickelt. Eben auch so, dass es eben auch billig ist und verfügbar. Ja, das ist nicht nur schnell, dass irgendwelche Leute in irgendwelchen Labors irgendwelche Sachen bauen, da bauen sie jetzt auch schon wieder 400 Gigabit und all solche Sachen und Terabit und lalala. Aber das ist nichts, was man jetzt so üblicherweise rumzustehen hat oder was man jetzt einfach so kaufen kann. Aber so ein Gigabit ist längst vorhanden für jedermann und 10 Gigabit, das sehen wir jetzt in den nächsten Jahren, dass das sozusagen auch bei Amazon für einen zweistelligen Betrag zu klicken ist. Und das finde ich schon interessant. Das muss man sich auch immer wieder klar machen, dass wir hier wahnsinnige Datenmengen durch die Gegend schaufeln zu minimalen Preisen. Mhm. Ja, das ist schon, finde ich, schon mal sehr interessant. Aber wie gesagt, ich will ja jetzt nicht näher auf die Details eingehen, weil es ist spannend, aber das ist, denke ich, das ist eine separate Sendung, wo wir uns unterhalten über Layer 1, also wie funktioniert das dann auch drunter, so Bitlayer elektrisch, wie funktioniert das auch mechanisch, ja, was haben wir da so für Steckverbindungen, warum gibt es diese komischen RJ45 Stecker mit irgendwelchen 8 Adern drin und warum kann man die nicht einfach 1 zu 1 aneinander klemmen, wie der Elektriker das machen würde und so, ja, diese ganzen, da gibt es lustige Sachen, aber das müssen wir heute mal außen vor lassen, sonst wird es doch eine 2-Tage-Sendung.
Dürfte uns sprengen, ja.
Mhm. Okay. Nichtsdestotrotz, das Zeugs kommt aus den 80er Jahren. Vorreiter dort war die berühmte Firma Xerox, die
Drucker, ne? Heute hauptsächlich bekannt, mir sind die, glaube ich, als erstes mal mit Druckern begegnet. Also wir haben ja sonst ist mir Xerox tatsächlich so in dem Bereich selten begegnet.
Na, das ist halt eben auch so ein Urgestein.
Ja.
Die haben auch so, die haben diverse Sachen, die haben so ein Think Tank da, den gibt's auch immer noch. Die haben diverse Sachen entwickelt, die dann durch andere Leute übernommen wurden, wie zum Beispiel die Computermaus und all solche Sachen. Da haben die schon sehr früh dran gebastelt und das gemacht und haben so ein bisschen so ein Zukunftslabor, wo die sich so Sachen ausgedacht haben und sind da auch sehr, immer noch sehr, sehr wichtig. Xerox Park nennt sich das. Auch ein separates Thema vielleicht mal, aber wie gesagt, das kommt also aus dieser Ecke. Da waren also ein paar Leute mal ein bisschen schlauer, haben sich gedacht, so, wir wollen jetzt hier nicht nur einen einzelnen Rechner betreiben, sondern mal so ein bisschen Netzwerk machen und zwar anständig. Anständig, sagen wir mal, in einem nicht hierarchischen, nicht notwendigerweise hierarchischen Netzwerk.
Mhm.
Es gab auch schon vorher natürlich Vernetzungsmöglichkeiten oder so Komponenten, wenn man sich so die IBM-SNA-Welt anguckt. Aber das ist alles sehr, sehr strukturiert, sehr hierarchisch aufgebaut. Und sozusagen so eine Art Sprechfunk zu bauen, wo sich gleichberechtigt Rechner drauf unterhalten können, war sozusagen die zündende Idee eigentlich an diesem Ethernet. Ja, dass man dann mal so sagt, ja, wir brauchen jetzt hier keinen zentralen Netzwerkcontroller oder sonst irgendwas, sondern wir legen hier einfach mal so ein Kabel und da können jetzt Geräte miteinander sprechen.
Mhm.
Und zwar ähnlich, wirklich ähnlich wie Sprechfunk so ein bisschen. Vielleicht kommt daher auch so dieser Begriff dieses Ethernets, ne, mit dem Ether. Ja, wie man ja auch immer so schön sagt, wir sprechen über den Ether miteinander. Mhm. Die ersten Varianten von Ethernet waren auch in der Tat so, dass wie Sprechfunk funktionierte. Das heißt, es konnte immer nur einer reden gleichzeitig. Der musste vorher erstmal horchen, ob jemand anders gerade redet. Und wenn zwei Leute gleichzeitig auf die Sendetaste gedrückt haben sozusagen, dann gab es auch Kuddelmuddel und da musste man sich was überlegen. Ja, da waren zum Beispiel aus der Urzeit des Ethernets gibt es ja noch diese berühmten CSMA/CD-Protokolle, nämlich Carrier Sense Multiple Access und Collision Detection heißt es. Das heißt, wir haben einen Übertragungskanal, nämlich diesen einen Äther, ja, wenn du so willst, wie einen Funkkanal im Sprechfunk oder so. Und man muss jetzt erstmal hören, ob jemand anders spricht. Und wenn nicht, dann darf man mal selber was sagen. Man sollte sich aber selber zuhören und gucken, ob nicht zwischendurch jemand anders auch noch auf die Sendetaste gedrückt hat, mich gestört hat.
Okay.
Ja, und dann gibt es diese Collision Detection. Ja, das heißt, wenn du beim Funk hast, kriegt man dann sozusagen, kommt Kuddelmuddel raus, wenn zwei Leute gleichzeitig senden. Und da gibt es dann so Protokolle wieder dazu, also so Vereinbarungen, dass man dann sagt, oh, da hat mir jetzt ja jemand dazwischen gequatscht, während ich gerade gesendet habe. Der hat das hoffentlich auch gehört. Und da wir uns alle benehmen, hat man dann so Mechanismen gemacht, die ich jetzt mal ganz simpel beschreiben will, wo man dann sagt, ja, ich sende einfach das, was ich eben gesendet habe, nochmal, aber nach einer zufälligen Verzögerung. Ja, wenn man das Protokoll da die Verzögerung vorgeben würde, würde ja der mir reingequatscht hat, auch zum selben Zeitpunkt wieder reinquatschen.
Wäre jetzt also, nicht so wahnsinnig sinnvoll.
Genau, also macht man das so, dass man jetzt, wenn es schief gegangen ist, dann warte ich eine zufällige Zeit. Wir reden jetzt ja alle so im Millisekundenbereich, ne? Oder im Mikrosekundenbereich, weiß ich sogar gar nicht. Aber jedenfalls kurze Zeitrahmen. Aber dann in der Zeit und in der Hoffnung, dass sozusagen die beiden Leute, die gleichzeitig was sagen wollten, zu unterschiedlichen Zeiten starten und dann wieder der normale, ich höre erstmal drauf, ob jemand anders gerade sendet oder nicht.
Aber das ist wieder dieser rücksichtsvolle Ansatz gewesen, dass wenn man merkt, dass man gleichzeitig mit jemand anderem gequatscht hat, beide erstmal die Klappe halten und dann erstmal eine zufällige Zahl abwarten und dann nochmal versuchen, wenn sie nichts anderes hören, richtig?
Ja.
Okay.
Man hat diese Geschichte dann nicht über Funk gemacht, weil damals war das auch noch nicht so mit der Funkübertragungstechnik so wie heute, da hätte man auch die Bitraten gar nicht hingekriegt, sondern man hat dafür Koaxialkabel benutzt. Wie gesagt, in die Details möchte ich nicht reingehen, aber das waren ganz dicke Kabel, so ungefähr fing das an, das Yellow Cable war so wie so ein Gartenschlauch, wie so ein dünner Gartenschlauch dick. Den hat man dann quer durchs ganze Unternehmen oder die Universität gezogen. Da gab es natürlich schon Längenbegrenzungen für, die sich aufgrund physikalischer Eigenschaften und Reflexionen und Kabelenden und lalala und so ergeben. Da kommen wir, wie gesagt, mal drauf, wenn wir uns mit der Physik befassen. Mit so ganz obskuren Geschichten, dass wenn man jetzt ein neues Gerät ranklemmen wollte, dann konnte man das Kabel nicht einfach durchschneiden und das neue Gerät dazwischen klemmen. Weil dann hast du ja in der Zeit den ganzen Netzwerkverkehr unterbrochen, sondern dann gab es dann sowas wie Vampirklemmen und so weiter. Also sozusagen Klemmen, die, wo man mit so einem Schlüssel so ein Dorn in diese Koaxialkabel reingeschraubt hat, während das sozusagen Daten übertragen hat.
Klingt brachial.
Hat sich da reingebissen in das Kabel und all solche Sachen. Sehr, sehr spannende Geschichte. Aber ich würde mal sagen, wir fangen aber mal an bei der Physik an, über die wir uns heute unterhalten wollen, nämlich zum Thema auch Switching und so. Und diese Physik basiert auf Twisted-Pair-Kabeln. Twisted-Pair-Kabel, ganz simpel gesagt, sind vom Prinzip alte Telefonkabel. Ja, nur mit einer speziellen Eigenschaft, die wir dann bei der Physikdiskussion nochmal separat beleuchten, nämlich dass die Adernpaare, die da drin sind in diesem Kabel, dass die immer paarweise verdrillt sind. Mhm. Ja, ein modernes Ethernet-Kabel, wie wir es heute haben, enthält 4 Adernpaare, also 8 Adern. Und die sind, wie gesagt, die 4 Paare, die sind jeweils in sich drin verdrillt. Warum, wieso, ist zwar spannend, aber ich muss mir jetzt echt zurückhalten, sonst dauert es echt ewig und 3 Jahre. Aber das ist sozusagen, über diese Art von Ethernet, wie wir es heute haben, wollen wir uns unterhalten. Über diese Art von Kabeln hat man initial 10 Megabit übertragen, 100 Megabit gab es auch lange Zeit, Gigabit ist heutzutage Standard, hat jeder, wie zur Einleitung gesagt. 10 Gigabit kann man damit auch machen. Und es gibt sogar irgendwelche Leute, die bei noch höheren Bitraten mit dem Zeugs rumfummeln, aber das wird dann irgendwann obskur, da werden auch die Leitungslängen nicht mehr so, sind dann nicht mehr so sexy. Man kann über so ein verdrilltes Kabel mit Gigabit Ethernet 100 Meter überwinden, sagt der Standard.
Wenn du sagst verdrillt, wenn du sagst okay. Verdrilltes Kabel, dann meinst du aber so ein 8 Adern
4 Paare.
4 Paare, 8 Adern Kabel, also nicht ein Paar, sondern tatsächlich ein ganzes, also 8.
Ja, du brauchst für Gigabit Ethernet brauchst du alle 4 Paare. Mhm. Und alles, was da drüber ist, 100 Megabit kannst du noch mit nur zwei, also 10 und 100 Megabit kannst du mit nur zwei Paaren machen. Wird auch üblicherweise mit nur zwei Paaren gemacht. Es gab mal Leute, die haben so obskure, also HP hat, glaube ich, mal Switches mit so einem komischen Standard da gehabt, wo man dann 100 Megabit auf vier Paaren gemacht hat, um dann damit noch längere Längen hinzukriegen oder so. Aber sagen wir mal bei dem, bleiben wir mal bei dem, was sich so im Markt etabliert hat, was man jetzt einfach so kaufen kann. Das sind halt, wie gesagt, zwei Paare für 10 und 100 Megabit und vier Paare für Gigabit. Jeweils immer so vom Standard her festgelegt, machst du 100 Meter mit und dann sei zufrieden. Und wenn es mal 115 wären, kriegt auch kein Hahn danach, aber 100 Megabit musst du Zeugs hergeben. So ist die Spezifikation erstmal. Mhm. Gesagt. 100. Nicht 100 Meter.
100 Meter mit dem, okay.
Ja. Das bedingt übrigens auch diese Twisted Pair Ethernet, wie das sozusagen mal angefangen hat, hat die ganze Topologie geändert. Das ist noch ein wichtiger Punkt, den man dazu besprechen muss. Das Ur-Ethernet mit diesem Gartenschlauchkabel, da gab es dann noch eine dünnere Variante davon und alles mögliche. Das war, wie gesagt, ein Kabel, was quer durchs ganze Haus ging, auf dem alle Teilnehmer drauf saßen. Das heißt sozusagen ein Bus, würde man das, oder nennt man das. Ja? Das heißt, die haben auch alle, wenn da einer geredet hat, also einer in dieses Kabel reingesendet hat, haben das auch alle Leute gleichzeitig empfangen.
Okay, ja, das ist so, dass ich höre, wenn ich jetzt heute, es ist mir schon häufiger passiert, dass Leute das Wort Bus halt heute noch benutzen, obwohl sie Switch meinen, weil das ist tatsächlich das, was du sagst, also alle hören, was alle reden, und zwar permanent.
Auf demselben Kabel? Dieses Kabel ist allerdings passiv. Ne, da ist jetzt keiner, da sind regulär erstmal keine Verstärker drin. Ja, da gab es dann so Repeater und solche Dinger, die man, aber das Grundprinzip funktionierte erstmal so. Ja? Also hast dieses Kabel, das hat zwei Enden und ein bis N Stationen dazwischen. Mhm. Da gab es jetzt auch wieder Limitationen, was die Anzahl angeht, weil jede Vampirklemme hat dann wieder so und so viel Störungen und Reflexionen verursacht und so weiter und so fort. Aber bleiben wir mal beim Grundprinzip. Du hast, wie gesagt, wie so ein Rohr. Stell dir vor, bloß halt nicht ein Rohr, was nur zwei Enden hat, vorne und hinten, sondern wo eben rechts und links immer noch drei Dutzend andere Abgänge abgehen und darüber sprechen Leute miteinander. Ne? Hatte übrigens dann auch so die üblichen Nachteile dieser Topologie, weil wenn einer da Mist gemacht hat, dann war das ganze Rohr unbrauchbar. Auch zum Beispiel musste das terminiert sein durch Endwiderstände. Wenn man sich so an den Physikunterricht noch erinnert, wenn man nämlich so eine Leitung hat, die offen ist, und schickt da ein Signal hin, dann prallt er sozusagen an dem offenen Ende ab und läuft wieder zurück. Das heißt, du hast wieder eine Reflexion auf dem Kabel und solche Sachen. Und dieses Kabel musste sozusagen HF-technisch gut ausgewogen sein. Und man durfte halt eben auch nicht so viel Unfug damit machen. Daher auch diese Vampirklemmnummer, damit nicht jemand auf die Idee kommt, das Ding einfach durchzuschneiden und da irgendwie wieder dran zu machen, weil das hätte jetzt diese ganze Charakteristik von diesem Kabel sozusagen durcheinander gebracht. Im Gegensatz dazu, die andere Topologie ist mit diesem Twisted-Pair-Kabel, das sind immer Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Es gibt kein Twisted-Pair-Ethernet, wo du sozusagen mehr als zwei Stationen an diesem Kabel hast. Mhm. Das bedingt, dass man mit der Einführung davon eine zentrale Komponente haben muss. Man ist sozusagen von dieser Bus-Topologie übergegangen in eine Stern-Topologie. Das heißt, es gibt einen zentralen Knotenpunkt. Den benennen wir gleich. Und die Geräte haben, die einzelnen Geräte hängen sozusagen alle sternförmig von diesem Knotenpunkt oder hängen da dran eben mit einem solchen Twisted-Pair-Kabel. Dieser Knotenpunkt, initial hat man das Repeater genannt. Der hat vom Prinzip wieder die Situation simuliert, dass es sozusagen wie so ein Sprechkanal gibt, da wo sozusagen, wenn einer spricht, hören den alle anderen. Und da gab es auch noch dasselbe Thema noch mit den Kollisionen, ja, dass zwei Leute gleichzeitig sprechen konnten und dadurch sozusagen das Signal insgesamt für alle unbrauchbar gemacht haben, ne, mit dem Warten wieder und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Mechanismus war gleich, aber wie soll ich sagen, die Topologie hat sich radikal geändert.
Also dadurch,
nicht mehr ein so ein Ding, was wie eine Schlange durchs Haus geht, sondern alle sternförmig von jedem Raum aus oder so zu diesem Zentralpunkt hin.
Okay, dann muss ich einmal ganz kurz nachfragen, weil das war mir tatsächlich bisher nicht klar, dass das, wenn mit dieser Punkt-zu-Punkt-Verbindung, dass wir da noch nicht darüber gesprochen haben, dass wir, also dass man da immer noch auf die anderen hören musste, ob die jetzt auch gerade reden. Das kam also tatsächlich später, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, ja, das sei tatsächlich mit dem Twisted Pair und Ethernet-Kabel tatsächlich, dann hätte das Einzug gehalten. Aber okay, das ist...
Das eine bedingt das andere. Das, wo wir jetzt eigentlich hinwollen thematisch, nämlich zum Switching, das geht nur mit diesen Twisted Pair-Geschichten. Ne? Das kannst du halt eben nicht mit so einer Schlange machen, die quer durchs Haus geht.
Ja,
das war deswegen auch wichtig, weil diese ersten, sag mal, diese Repeater, die dort gab, ich überlege jetzt gerade, die hatten noch einen anderen Namen. Die wurden nicht als Repeater verkauft.
Oh, das lässt sich rausfinden. Können wir auch nachher nochmal.
Die konnte man relativ simpel bauen. Die braucht nämlich gar keine großartige Digitallogik und schon gar keine Intelligenz. Sie mussten halt nur diese Signale von all diesen Außenstellen entgegennehmen. Und die sozusagen, was ich auf einem Port, man nennt sozusagen jeden Eingang von so einem Ding einen Port, ja, was ich auf einem Port empfangen habe, habe ich einfach auf alle Ports wieder ausgesendet.
Inklusive des Ports, von dem ich es empfangen habe. Ganz kurz einhaken, darf man natürlich jetzt den Port-Begriff, sollten wir vielleicht nochmal, müssen wir auch gleich genauer definieren, weil den darf man jetzt nicht verwechseln mit dem Port-Begriff, den wir in der letzten Sendung hatten, weil das ist ein anderer Port-Begriff. Also das ist, fällt mir nur gerade so ganz spontan ein, wenn wir darüber Ports anfangen zu reden.
Das ist ein guter Hinweis, ja. Wir reden jetzt über wirklich einen physikalischen Port, also so ein Loch, so ein Kästchen, das hat halt N so eine Löcher, wo man Stecker reinstecken kann, ja, und so ein Loch nennt man halt Port.
Also das, wo heutzutage halt diese schönen Ethernet-Stecker mit den Plastiknasen, die so gerne abbrechen, wo man die reinstecken kann.
Genau.
Ja.
Das nennt man einen Port.
Das ist ein Port.
Das nennt man bis heute immer noch so ein Port, auch bis in die hohen Geschwindigkeiten hoch. Das hat also jetzt damit nichts zu tun.
Mhm.
So, aber wie gesagt, wir reden immer noch über Halbduplex. Einer konnte nur gleichzeitig reden. Wir reden über 10 Megabit. Man muss sich einigen, wer jetzt gerade spricht. Ja, das war auch ganz spannend. Aber ansonsten ist dieser Mechanismus eigentlich so klar. Der Vorteil ist, wenn man jetzt diese sternförmige Verkabelung hat, ist, wenn man jetzt ein physisches Problem hat wie ein kaputtes Kabel, dann hat das nur diesen einen Teilnehmer betroffen, nicht alle anderen.
Mhm.
Diese Repeater waren schlau genug, um zu erkennen, ob das Signal, was da in so einen Port reinkommt, irgendwie ein valides Ethernet-Signal ist oder ob das nur ein Kurzschluss oder sonst irgendwas ist, oder ein Telefonbrummen oder sonst irgendwas, was da reingeht. Und haben das sozusagen nicht auf alle anderen Ports weiter verbreitet, sondern haben dann gegebenenfalls diesen Port abgeschaltet und haben gesagt, hier ist bloß Mist drauf, das kann ich nicht gebrauchen oder so. Das war schon mal ein Fortschritt gegenüber diesen Koax-Kabeln. Ne? Das werdet vielleicht noch aus den 90er Jahren kennt, Entschuldigung, der diese Koax-Kabel, diese dünne Variante, so ein schwarzes dünnes Koax-Kabel mit BNC-Steckern dran hatte, da konnte man immer so ein ganzes Büro unglaublich gut ärgern, weil die haben nämlich nicht mit Vampirklemmen gearbeitet, sondern das waren wirklich einzelne Kabel, die so über T-Stücke zusammengesteckt wurden mit so Bajonettverschlüssen.
Mhm.
Und ein Klassiker war entweder, weil man die Kollegen ärgern wollte oder dass irgendjemand das an seinem Desktop-Rechner unten vor seinen Füßen hatte und mit seinen Füßen da unterm Schreibtisch illegal rumgefummelt hat und diese Stecker rausgezogen hat. Und dann hast du eine Unterbrechung in dem Kabel gehabt und das gesamte Hausnetz ging nicht mehr. Nichts. Konnte keiner mehr miteinander reden. Nicht bloß den du jetzt gerade abgefüßelt hast, ja, sondern das ganze Kabel war sozusagen unbrauchbar. Oder schlimmer noch, wenn die Endwiderstände ab waren oder sonst immer.
Mhm.
Ne? Und allein diese Thematik, da waren sozusagen, die Industrie hat das mit händeringend aufgenommen und hat gesagt, ja, es war immer noch 10 Megabit und Halbduplex, ja, mit diesen Twisted-Pair-Dingern, aber wir haben wenigstens nicht mehr das Problem, dass uns das Netz dauernd ausfällt, weil irgendwo was an dem einen heiligen Kabel kaputt geht. Ja, sondern wenn jemand an diesen anderen Steckern da rumgefummelt hat oder ein Kabel zerrissen hat oder sowas, dann hat es halt nur diese eine Station betroffen, nicht das ganze Netz. Das war also schon mal ein echtes Improvement.
Mhm. Übrigens, ganz kurz, die Wikipedia sagt, dass ein Ethernet-Repeater oder das sei das gleiche wie ein Repeater-Hub, Multiport-Repeater.
Ein Hub, genau.
Es ist ein Hub.
Genau. Ein Hub haben wir das genannt. Dieses Wort hat mir gerade gefehlt.
Okay.
Gibt es übrigens noch die Dinger? Nicht mehr zu kaufen, aber ich habe die noch. Es gibt auch noch einen guten Grund, wofür man die gelegentlich nochmal benutzen kann. Okay. Ja, ich habe die alten Dinger nicht weggeschmissen. Aber man kann damit was machen. Gut, wie dem auch sei. Irgendwann haben sich dann die Leute gesagt, so, da muss jetzt aber noch ein bisschen was gehen. Weil diese Halbduplex-Nummer führt dazu, dass man nicht wirklich diese 10 Megabit komplett ausnutzen kann. Die 10 Megabit, weil du musst nämlich dadurch, dass du immer erst hinhorchen musst, sendet da jemand anderer oder nicht, hat der Standard vorgesehen, dass man dort auch eine gewisse, dass man so Ruhezeiten wahren muss. Du darfst also zum Beispiel nicht einfach nach beliebiger Reihenfolge einfach oder beliebiger Menge einfach Pakete auskotzen oder sowas, sondern du musst zwischendrin Luft lassen, damit andere Leute auch mal eine Chance haben, dazwischen zu kommen und so weiter und so fort. Das heißt, man konnte jetzt nicht die ganzen 10 Megabit Rohbitrate ausnutzen. Durch diesen ganzen anderen Mechanismus kam man denn auf so eine, sag mal, auf so eine Netto-Datenrate so von 4, 4,5, 5 Megabit, wenn es mal gut ging und wenn du nicht zu viele Stationen im Netz hattest oder sowas. Mhm. Ja. War jetzt nicht so die Welt. Damals natürlich 5 Megabit, toll, ja. Aber wie gesagt, wir reden jetzt von einer Zeit, wo wir im Weitverkehrsbereich noch mit Modems gearbeitet haben, also im Kilobit-Bereich. Da war es natürlich schön, dass man wenigstens im Haus mal was hatte, wo 5 Megabit sind. Allerdings hat man damals auch mit kleineren Datenmengen gearbeitet. Ja, heute ist das eigentlich gar nicht mehr so richtig vorstellbar. Jetzt werde ich wahrscheinlich angefeindet von den armen Schweinen, die zu Hause noch DSL-Anschlüsse mit 2 Megabit haben oder so. Aber
auch nicht ja, freiwillig ist, wahrscheinlich.
Dass ja, nicht freiwillig, haben. Ja, aber es ist, wie gesagt, es war schon echt finstere Steinzeit. So, next step, Switching. Aber bevor wir da zum Switching kommen, müssen wir uns mal unterhalten, wie dieses Ethernet-Protokoll da aussah. Mhm. Und zwar, du magst es ja auch gerne, wenn wir uns gleich mal über einen Header unterhalten. Gerne. Ich finde es auch gar nicht so, schlimm, weil der ist nämlich relativ einfach.
Ja, der ist auch wichtig. Also den werden wir auch noch in anderen Bestandteilen, um grundlegende Dinge zu begreifen, echt noch häufiger brauchen, diesen Header.
Was ich jetzt gerne weglassen würde davon, ist, zu einem eigentlichen Ethernet-Paket gehören noch viel mehr Sachen dazu. Die stammen aus dieser alten CSMA-CD-Zeit. Die sind sozusagen nicht eigentlich Nutzdaten, sondern es sind so bestimmt so, man nennt so was Präambeln oder sowas. Also es war zum Beispiel so, dass man aus dieser Zeit, wo man sozusagen erstmal wie Sprechfunk gearbeitet hat, musste man erstmal, konnte man nicht gleich losreden, sondern man musste erstmal so auf seine Sendetaste drücken und erstmal sozusagen so ein bisschen so ein Vorbrummen geben, damit alle anderen Leute schon mal hören, ja, da kommt jetzt gleich was. So, mhm. Ich wache jetzt mal auf, ich höre jetzt mal zu und komme mal nicht auf die Idee, selber zu senden und so. Da wurden zum Beispiel erstmal 7 Bytes mit Hex 55 gesendet und Hex 55 ist so eine 10101010 Kombination. Ja, das heißt, wurden also jetzt erstmal, was weiß ich, das waren 8 Byte, 64, 56 Bit 10101010, also was geschickt. Mhm. Und dann, was war das letzte? Das war 5D oder so. Also jedenfalls insgesamt wurden da so 64 Bit erstmal vorneweg gerasselt, die sich nie geändert haben. Das war nur sozusagen wie so ein Wake-up-Call. Mhm. Ja, stell dir vor, wie so einem alten Feldtelefon erstmal, wo jemand erstmal an der Kurbel dreht und das klingelt erstmal, ja, so nach dem Motto, dass man so, Achtung, jetzt kommt hier einer. Oder dass man so kennt von den Bahnansagen auf dem Bahnhof, erstmal so ein Ding-Dang-Dong oder sowas, ja, sowas. Das ändert sich nicht mit der Nachricht, hat also jetzt nichts in irgendeiner Art und Weise mit Nutzdaten zu tun, aber schafft erstmal Aufmerksamkeit.
Achtung, zuhören.
Genau.
Eine Durchsage.
Und all solche Sachen. Das gehört eigentlich auch alle zum Ethernet-Header. Wofür wir uns aber jetzt mal unterhalten wollen, ist der Teil, der sozusagen heute noch wichtig ist und übrig geblieben ist, nämlich den Ethernet-Frame innen drin. Mhm. Und dessen Header besteht aus 3 Teilen nur, nämlich aus 2 Adressen und einem Typ- oder Längenfeld. Mhm. Das hat auch eine interessante historische Bewandtnis. Aber fangen wir mal an mit den Adressen. Der gesamte Header
hast
ist.
Hast du schon verraten, was in dem Header steht? Die 2 Adressen, was? Ja. Oder hast du das
eben? Die beiden Adressen, ja. Die beiden Adressen. Die Adressen, die dort gewählt wurden, sind Ziel- und Quelladresse. Interessanterweise so rum. Ja, kommen wir gleich drauf, warum. Nicht wie bei IP-Quelle und Zieladresse, sondern auf dem Ethernet-Header kommt zuerst die Zieladresse und dann die Quelladresse. Die sind jeweils 48 Bit lang.
Kommt einem bekannt vor, die Zahl.
Man nennt diese Dinger MAC-Adressen. Mhm. Ja? 48 Bits sind 6 Byte, 2 davon machen 12. Und dieses Typ-Längenfeld, was da noch hinten dran kommt, ist 2 Byte lang. Das heißt, wir reden insgesamt über 14 Byte, die uns jetzt interessieren, die spannend sind. Mhm. Ja? Danach kommen dann die eigentlichen Nutzdaten hinten dran, kommen eventuell noch irgendwelche Padding-Bytes, weil die alten Spielregeln haben auch diktiert, dass es eine Mindestlänge für ein Paket gab, nämlich 64 Bytes. Und wenn die Daten, die du transportieren wolltest, kürzer waren, dann musstest du halt Padding-Bytes, also so 0 Bytes da reinmachen.
Die Padding-Bytes, die hatten wir schon mal bei IP, ne? Die waren um irgendwie die Pakete so
Verpackungsmaterial.
Auf. Ja, genau, Knackfolie.
Knackfolie. Knackfolie ist gut. Und hinten dran noch 32-Bit Checksum.
Wie viel?
Ja, 32-Bit. 4 Octets, 4 Bytes. Und dann danach noch so ein Schwanz wieder mit so, ja, ich höre jetzt auf zu senden oder sonst was. Aber es ist, wie gesagt, relativ unspannend, weil wenn diese Dinger da sind, haben die sich eh nicht verändert und sie sind auch bei heutigen Protokollen nicht mehr ernsthaft da und so weiter. Das hängt halt eben von dem darunterliegenden Layer 1 ab und den wollten wir ja so ein bisschen, die Details dazu wollten wir so ein bisschen ausklammern.
Aber kann man jetzt gerade nochmal ganz kurz, weil ich glaube, wir sind ja so ein bisschen gerade drüber gegangen. Also die eigentlich wirklich interessanten Teile, bei der Sendung über IPv4 auch so ein bisschen drüber gegangen sind, ist eigentlich das, wo das dann nochmal drin steckt, wenn man irgendwie was über Ethernet verschickt, nämlich haben wir die MAC-Adressen gestreift. Wir haben auch erklärt, wo sie herkommen, dass sie nämlich zwar nicht fest, aber auf jeden Fall in der Hardware so mit drin verankert sind, zugewiesen sind über den Hersteller.
Ja, nee, nicht nur.
Nicht nur.
Nee, wir betrachten uns jetzt mal diese MAC-Adressen.
Genau, das glaube ich ist ganz
insbesondere ist ganz die MACs, ja, egal. Die MAC-Adressen sind eigentlich symmetrisch. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen Quell- und Zieladresse. Es gibt allerdings ein paar Adressen, die kommen in Praxis nicht vor als Quelladresse. Kommen wir gleich noch drauf. 48-Bit haben wir zum Spielen. Wie sehen die aus? Die sind strukturiert. Das sind nicht einfach nur 48-Bit, sondern davon sind die ersten beiden Bits special. Und zwar die ersten beiden Bits, die über den Draht gehen. Wir müssten uns jetzt über die Bit-Order unterhalten. Machen wir jetzt auch nicht. Machen wir, wenn wir uns über den Layer 1 unterhalten. Also wie sozusagen diese 48-Bit, welche Teile davon zuerst hintereinander, die laufen ja sozusagen wie im Gänsemarsch über den Draht. Die werden jetzt nicht parallel übertragen oder so, wie in einem Computer-Memory oder sowas, sondern die laufen ja hintereinander über den Draht. Und das heißt, das niedrigstwertigste Bit von dem niedrigstwertigen Byte läuft zuerst über die Leitung.
Das niedrigstwertige.
Also von den 48, ja. Von den 48 Bits, wenn du die aufreißt, dann laufen die wirklich in Reihenfolge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 so, bis 48 über den Draht. Es gibt ja auch andere Reihenfolgen, weil du hast ja mal das Thema, wenn du sozusagen ein Byte in Bits zersägst und das jetzt seriell übertragen willst, ja. Du überlegst, musst du überlegen, übertrage ich das niedrigstwertige Bit, also zuerst oder das höchstwertige Bit?
Ja.
Es gibt andere Übertragungsdinger, da ist es so, da wird zum Beispiel, wenn jetzt von einem Byte, wird halt nicht die Bits 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 übertragen, sondern 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wenn du so willst, naja, rückwärts kann man nicht sagen, es ist eine Religionsfrage. Was ist, wichtiger, was sende ich zuerst oder so, ja? Das ist eine Vereinbarungsgeschichte, da kann man auch nicht drüber diskutieren oder so im laufenden Betrieb. Beim Ethernet ist es so, dass die Adressen in der sozusagen, ich nenne es jetzt mal, natürlichen Reihenfolge sozusagen, wie man so in der Denke da ist, da über den Draht laufen. Interessanterweise nicht in der Reihenfolge, wie man es hinschreibt.
Das war nämlich gerade die Frage. Also das, was ich tatsächlich als meine MAC-Adresse schon mal irgendwo gesehen habe, in den meisten Fällen, also wahrscheinlich die Leute, die hier gerade zuhören werden, schon mal irgendwo eine MAC-Adresse bei sich gesehen haben, das ist nicht die Reihenfolge, würde man sie jetzt in 1 und 0 übertragen oder hinschreiben. Das ist nicht die Reihenfolge, wie sie gesendet werden. Das habe ich jetzt so richtig verstanden, ja?
Naja, ist die Frage der Leserichtung. Als Hebräer oder Araber würde ich sagen, also ja, die laufen schon richtig rum, aber.
Okay, also nicht von links nach rechts.
Also sagen wir mal so, wenn es dir verdeutlichen willst, dann nimmst du deine MAC-Adresse, die sind ja, die Notation dafür ist ja, dass man diese 48 Bits aufspaltet in 6 Bytes, mhm, und die Bytes jeweils als 2 Hexziffern, mhm, darstellt. Genau. Die man dann durch Doppelpunkte trennt. Genau. Das ist die Notation dafür. Das heißt, du hast sozusagen immer 2 Hexziffern, Doppelpunkt, 2 Hexziffern, Doppelpunkt, genau, und so weiter und so fort. Ja. Wenn du das jetzt hinmalst aufs Papier, dir die Bits dazu hinmalst, mhm, musst du uns auch überlegen, wo ist jetzt mein Bit Nummer 1? Ja, ist ja. Links oder rechts?
Ja, 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 ja.
Nimm mal an dein oder Bit 0. Ja? Wir haben einen Byte haben wir von Bit 0 bis Bit 7. Wenn du das jetzt sozusagen von so hinschreibst, dass dein Bit 0 rechts ist,
mhm,
ja, mhm, und du löst jetzt deine MAC-Adresse, diese sechs Blöcke von 2 Hexziffern auf in diese Bits und schreibst sie dir hin und lässt das Ganze jetzt nach rechts rauslaufen, dann stimmt die Reihenfolge.
Also eigentlich ist genau echt geil, andersrum,
solche bildlichen Sachen genau im Podcast immer wieder.
Wie ich es machen würde. So, also, ne?
Belassen wir es mal dabei. Also, okay, sagen wir mal so, es gibt ein erstes Byte von einer MAC-Adresse, und es gibt ein erstes Bit davon. Ja, mhm, ist immer egal, welche das ist.
Okay, verstanden. Also das wäre schon so blockmäßig in der Betrachtung am Ende. Okay, also ich glaube, ich habe ungefähr, nee, nicht ganz, aber
wir müssen es nochmal ganz deutlich machen. Ich glaube, ich habe jetzt eben das auch fast so erklärt, dass das jetzt missverstanden werden könnte. Also das erste Byte ist schon das, was ganz links steht, aber dessen niedrigwertigste Bit ist sozusagen, das ist das, was zuerst durch die Gegend läuft.
Ja, okay, verstanden.
Egal.
Verstanden.
Dieses erste Bit, was über den Draht läuft, sagt erstmal generell, um was für eine Adresse handelt es sich. Handelt es sich um eine sogenannte Unicast-Adresse oder handelt es sich um eine Broad- oder Multicast-Adresse?
Ah, daher.
Da gehen wir gleich drauf ein. Mhm. Das zweite Bit sagt, ist dieses eine Adresse, die zentral zugewiesen wurde durch eine Instanz. Da gibt es wieder so einen Delegationsmechanismus, wie wir ihn auch schon bei IPv4 diskutiert haben. Da gibt es eine zentrale Instanz, nämlich die IEEE heutzutage, die Adressräume zuweist und Leute, die dann hinten selber verwalten. Oder ist das eine, ich sage jetzt mal frech, selbst ausgedachte Adresse? Diese zweite Bit macht nur diese eine Unterscheidung. Mhm. Und du darfst dir deine MAC-Adressen durchaus selber aussuchen, vorausgesetzt, du setzt diese zweite Bit. Und du beachtest die Semantik des ersten. Ne? Und die Semantik des ersten sagt, ist das jetzt eine Unicast oder eine Broad- oder Multicast-Adresse? Und der zweite Bit sagt, ist das was selbst ausgedachtet oder nicht?
Mhm.
Das heißt, wenn jetzt du selber mit eigenen MAC-Adressen experimentieren willst, dann kannst du dir 46 Bits selber aussuchen, aber die ersten beiden, die solltest du beachten, weil die haben nämlich eine technische Relevanz.
Weil sonst machst du dir selbst keinen Spaß.
Sonst machst du dir selber keinen Spaß. Das ist natürlich wieder interessant für Attack-Szenarien, aber da wollen wir jetzt mal nicht gleich am Anfang drauf eingehen, mhm, sondern das ist eher so. Selbst ausgedachte MAC-Adressen ist übrigens ein spannendes Thema. Hat man früher so hackermäßig sehr gerne gemacht. Heute macht es kaum noch jemand. Es gibt eine Anwendung dafür, wo heute mal wieder aufkommt, wo Leute damit arbeiten, also auch normal, Otto-Normal-User damit arbeiten. Nämlich, wenn sie in einem Netz sind, was irgendwie irgendwelche Restriktionen macht aufgrund der MAC-Adresse. Also Netze, wo man jetzt sich mit Netzen verbindet, die ein Gerät mit einer bestimmten MAC-Adresse erwarten und sonst mit niemand anderem reden.
Mhm.
Ja, dann faket man sich da selber eine MAC-Adresse. Das können auch heute mal noch, können auch diese ganzen Plaste-Router zum Beispiel, die es so gibt, die haben alle irgendwo noch so einen versteckten Mechanismus, wo man sagen kann, hier MAC-Adress-Spoofing. Mhm. Und sagen, ja, du hängst jetzt hier an einem Provider-Kabel und der Provider möchte aber eigentlich nur mit seinem eigenen Router reden und das versucht er an seiner MAC-Adresse zu erkennen. Naja, dann nimmst du halt einfach die MAC-Adresse von diesem Provider-Router und sagst deinem Plastikgerät, es soll mir jetzt diese MAC-Adresse verwenden und dann ist gut. Also das ist sozusagen diese eine heutige Anwendung, die selten ist, aber immer noch mal vorkommt für so eine MAC-Adress-Spoofing.
Mhm.
Also wenn man jetzt nicht irgendwelche Attacks fährt, ja, aber das ist sozusagen, ich sag jetzt mal so eine legitime Anwendung davon. Eine weitere interessante legitime Anwendung davon ist die jetzt neu wieder aufgebracht wird, ist die Verwendung von dynamischen MAC-Adressen, insbesondere im WLAN. Da will ich jetzt auch nicht allzu weit einsteigen, aber wir haben heutzutage das Problem, dass die MAC-Adresse ist ein sehr, sehr eindeutiges Merkmal von jedem Gerät. Das hängt mit dieser Delegation zusammen, dass nämlich diese IEEE, die diese Adressen vergibt, vergibt die in 24-Bit-Blöcken sozusagen die Hälfte der Adresse an irgendwelche Firmen. Und die sorgen selber dafür, dass die Geräte, die sie dann mit diesen MAC-Adressen ausstatten, die letzten 24 Bits eindeutig sind. Was aber dazu führt, dass die MAC-Adresse insgesamt regelmäßig, abgesagt, wie gesagt, von Attack-Szenarien und lalala, eindeutig ist. Jedes scheiß Gerät, was du irgendwie kaufst, was ein Ethernet hat, und jedes Ethernet, was schon jemals irgendwo produziert wurde und so weiter und so fort, und jedes, was in Zukunft produziert wird, nutzt diesen Adressraum. Es gibt auch andere Techniken, die den gleichen Adressraum benutzen, wie zum Beispiel Bluetooth oder so. Ja, also es gibt jede Menge Geräte da draußen und die haben alle eindeutige MAC-Adressen.
Mhm.
Abgesehen von Produktionsfehlern und Dummheiten. Ne? Okay, aber vom Design her kann man jetzt übrigens auch mal fragen, ob 48-Bit da überhaupt noch reichen. Interessante Diskussion. Ja? Deswegen gibt es auch demnächst mal 64-Bit-MAC-Adressen, aber da möchte ich jetzt gar nicht dran denken.
Wow.
Ja, aber es ist vorgesehen, dass es sowas mal geben kann, können, darf und muss und soll irgendwann. Aber wie dem auch sei, diese MAC-Adressen identifizieren eindeutig ein Gerät und damit in der Regel auch eindeutig einen Benutzer. Und das ist jetzt schon in letzter Zeit so ein bisschen spannend geworden, so mit Privacy und User-Tracking und lalalala. Deswegen gibt es jetzt neue Vorstöße seitens der IEEE, die sagt, gerade bei mobilen Geräten, wie zum Beispiel jetzt Mobiltelefone oder Laptops, die sich sozusagen in vielen verschiedenen Netzen bewegen, wollen wir doch mal vorsehen, dass die sich jetzt mal dynamisch selber MAC-Adressen bilden und die auch regelmäßig ändern. Und da kommt jetzt zum Beispiel dieser Mechanismus wieder zum Tragen, dass man sozusagen offiziell dieses Bit, ja, ich suche mir jetzt selber eine MAC-Adresse aus und würfel mir einfach eine zufällige MAC-Adresse aus und arbeite mit der eine Weile und nach einer Stunde oder nach einer halben Stunde ändere ich die einfach, damit mich sozusagen nicht alle Welt jetzt gleich wieder erkennen kann, der ich bin.
Ich will mir...
Wollen wir nicht näher darauf eingehen, dauert zu lange, grad, aber...
Ich wollte gerade sagen, das will ich mir, hier eigentlich so zu Hause überhaupt nicht vorstellen.
Zu Hause würdest du damit wahrscheinlich auch eher selber in den Fuß schießen.
Ziemlich,
aber es geht halt um User, die sich jetzt in öffentlichen Netzwerken, zum Beispiel in irgendwelchen Lounges oder zum Beispiel in der Bahn, sich bewegen mit irgendwelchen Geräten dort. Und da gibt's jetzt, wie gesagt, nicht nur aus der Open Source oder wir hacken und Privacy Szene, sondern wirklich die IEEE selbst, die machen sich darüber jetzt Sorgen und haben da was. Ich habe das bei den ITF-Meetings jetzt seit ein paar Meetings mit am Start. Da wird regelmäßig damit experimentiert, dass auch Leute mal so prototypische Implementationen von sowas mitbringen. Und wir müssen zum Beispiel dann darauf aufpassen bei der Adressvergabe oder dem DHCP, weil für so einen DHCP-Server ist die MAC-Adresse ja auch sozusagen der Schlüssel, einem Gerät eine IP-Adresse zu geben. Aber genau das wollen die ja damit verhindern. Sie wollen ja sozusagen diese Identifizierbarkeit dieses Geräts verhindern.
Warum Himmels Willen? Ich stelle mir das gerade vor. Ja, ich stelle mir, also...
Ja, du verbrauchst, wenn du das nicht weißt, verbrauchst du massenhaft IP-Adressen. Ja, nicht mal, weil alle paar Minuten kommt ein angeblich neues Gerät zu dir und will eine IP-Adresse. Also das ist eine interessante Interaktion. Da kann man jetzt nochmal eine schöne Diskussionsrunde für einstimmen.
Das will ich so gerne mal ausprobieren, was da passiert.
Erdbeer-Tee dazu und so. Aber, aber wie gesagt, da ist diese Bit, es wird jetzt wieder spannend. Ne? Diese Bit war lange Zeit, hat es keine Sau interessiert, aber jetzt wird es wieder spannend.
Ich glaube, da müssen wir nochmal offline, also off record. Das wäre großer Spaß.
Diese 24-Bit, die IEEE zuteilt, beziehungsweise sind gar nicht die 24-Bit, sind ja eigentlich dann nur 22-Bit.
Du meinst jetzt die Adresshierarchie, also der Teil, der sowieso der dem Hersteller, beziehungsweise ist es dann der Hersteller, zugeteilt wird und der dann irgendwie die restlichen Bit dann noch zur Verfügung hat, um jeweils dem jeweiligen, in dem Fall, was ist es dann, der Ethernet-Chip? Beim WLAN weiß ich das, aber beim Ethernet, also dem Netzwerk-Interface, ich nenne es jetzt mal das Netz, dem Netzwerk-Interface, diese für den Hersteller eindeutige Adresse zunächst mal zuweist. bestehend aus dem Teil, den die IEEE dann dem Hersteller jeweils zugewiesen hat und dem Teil, den man noch frei zuweisen kann. Richtig? Mhm. So, genau. Da sind wir schon mal. Okay, und das heißt also, wenn ich jetzt hier mit meinem MacBook sitze und jetzt gerade auch per gut, das ist jetzt ein bisschen geschummelt, weil ich natürlich hier über Adapter, weil ich ja keinen Ethernet-Port-Anschluss mehr an meinem MacBook habe. Aber hätte ich einen, ja, dann wäre da auf jeden Fall die Mac, ist wahrscheinlich auch so eine hinterlegt, die wurde dann von der IEEE an Apple zugeteilt und dann von da aus eindeutig meinem Gerät zugewiesen.
Apple, diese Dinger nennen sich übrigens OUI. Mhm. Ich muss jetzt gerade mal nachgucken, für das Organizational
Identifier oder sowas. Für die Shownotes unserer letzten Sendung.
OUI. die werden, also Apple hat Dutzende davon. Das sind öffentliche Tabellen davon. Mhm. Kann man mal einfach mal googeln nach IE, also IEEE und dann zweite Wort OUI. Und dann findet man gleich so OUIs, IEEE Standards. Gibt so eine Liste, die wird dauernd aktualisiert. Ist ein riesengroßes Textfile, was sich da findet auf der IEEE Webseite. Da sind all die vergebenen Dinger drin. Und sieht man die großen Buden, also HP, Cisco, Huawei. Apple und diese ganzen Buden, die haben Dutzende von diesen Dingern, weil die halt eben massenhaft Geräte produzieren. Mhm. Ja, deswegen kann man auch an so einer MAC-Adresse kann man immer schon ganz gut erkennen, was es sich so tendenziell handelt, was da so hinten ist. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Es gibt nämlich so Features in Switches, die damit wirklich was anstellen. Mhm. Die identifizieren nämlich Geräteklassen danach.
Okay.
Ja, und die insgesamt kommen wir also auf eine eindeutige 48-Bit-Adresse. Jetzt hatten wir noch dieses erste Bit, Broad und Multicast, gegenüber Unicast. Wenn das Bit eine 0 ist, handelt es sich um eine Unicast-Adresse. Wenn das Bit eine 1 ist, handelt es sich um eine, habe ich jetzt gerade Unfug erzählt, 0 und 1? Nee, doch, wenn es 1 ist es Broad und Multicast, wenn es 0 ist, ist eine Unicast-Adresse. Was ist Unicast und Broad und Multicast? Es gibt mehrere Kommunikationsformen, insbesondere auf einem Medium, was dafür designt wurde, dass da mehrere Leute gleichzeitig sind. Wir erinnern uns an diesen Gartenschlauch von vorhin, aber auch heute bei neueren Twisted-Fair-basierten Systemen. Nämlich man kann eine 1:1 Kommunikation führen, so wie wir jetzt beide, also wir reden miteinander, ja. Man kann aber auch sozusagen alle Teilnehmer an diesem Medium sozusagen ansprechen. Man stelle sich jetzt mal vor, so wie was ich im letzten Podcast mal erwähnt habe, so man macht die Tür zum Gang auf und brüllt in den Gang rein oder man stellt sich mit einem Megafon auf den Dorfplatz. Das ist der Broadcast, ja. Also das erste, wenn nur zwei Leute miteinander reden oder ein gerichteter Funkspruch abgeht, dann nennen wir das einen Unicast. Ein Broadcast geht an alle. Hat man früher sehr viel benutzt, ist aber sehr lästig, weil halt man meint eigentlich nie alle, sondern man meint immer nur so Gruppen von Leuten.
Höchstens, ja.
Da kann auch mal die Gruppe sein wie alle, wie zum Beispiel, was man beim Feueralarm in einem Haus hat, will man jetzt nicht sagen, jetzt alle Frauen raus, weil es brennt, sondern man sagt halt, es brennt. Hier alle Leute, die da sind, inklusive Hund, Katze, Maus, es brennt, haut ab. Mhm. Ja, das wäre ein guter Fall für einen Broadcast. Hat man aber selten. Was man häufiger hat, ist ein sogenannten Multicast. Das heißt, man möchte dann eine Gruppe ansprechen von Leuten. Also zum Beispiel alle Leute, die größer als 1,50 sind. Alle Männer, alle Frauen. Alle Leute, die gestern Tagesschau geguckt haben. Ja, also man kann diese Gruppen beliebig bilden. Mhm. Und die Semantik dieser Gruppen hängt von der Bedeutung der Nachricht ab, die man da hinschicken will.
Möchte man noch ein Beispiel für den Broadcast mit reinbringen, nämlich den Hausflur, wo ich aufmache und sage, ich habe gerade keine Ahnung, wo ich bin, kann mir mal irgendwer helfen?
Ja. Macht man beim alten V4 so, alten V4-Protokoll so, Beim neueren V6 gibt es sowas Ähnliches auch. Da schränkt man das aber schon ein so ein bisschen.
Wobei wir jetzt gerade die Layer gewechselt haben. Das muss man, glaube ich,
ja, nee, ich sage, nee, schon klar. Nee, aber ich will nur sagen, also in der Regel geht man heute ein bisschen bisschen sanftmütiger damit um. Man spricht jetzt nur noch sehr selten alle an.
Weil es auch sehr viele Geräte einfach sofort betrifft, ne? Also weil alle erstmal mitkriegen, da brüllt einer.
Genau.
So, das ist, glaube ich, das ist halt relativ lästig möglich. Also kann so, vor allen Dingen, wenn du echt große Netze hast, wo dann wirklich viele mit dranhängen. Es müssen ja alle immer erstmal zuhören und zumindest dann sagen, ja, okay, ich bin nicht gemeint oder es interessiert mich nicht oder ich kann eh nicht antworten.
Genau. Und jetzt verstehen wir auch, gerade bei dieser Problematik, warum bei einem Ethernet-Frame die Zieladresse zuerst über den Draht läuft.
Weil sonst
und auch
ja,
dieses Bit zuerst.
Sonst müssen ja alle immer hören, ja.
Initial müssen erstmal alle hinhören. Das heißt, du hast dieses Geklingel vorne oder das Getute, lass mal jetzt mal weg. Und als erstes, also am Beginn eines Ethernet-Frames, hören erstmal alle zu, lassen diese 48 Bits in sich reinrauschen und entscheiden dann, ob der Rest, der da hinten kommt, wird ja noch ein paar tausend Bits sein können, ja, ob die sie überhaupt interessiert oder nicht.
Ach du meine Güte, ja, das macht Sinn.
Und das ist halt, deswegen macht man das vorne hin, damit man sozusagen da eine simple Elektronik hinmachen kann, dass man also jetzt nicht mit einer CPU draufhorchen muss, mit einem Stück Programm oder sowas, sondern man kann das richtig in Hardware abbilden. Schon die ersten Ethernet-Karten konnten das schon, dass sie sozusagen hinhören, ist das irgendwas, was mich interessiert oder nicht. Das heißt, sie kennen ihre eigene Adresse. Ja, die kann man ja sich einfach daneben legen und mit so einem Vergleicher, sozusagen mit so einem Hardware-Vergleicher machen. Da wird meine eigene Adresse angesprochen, ja, dann ist das spannend. Wird hier ein Broad- oder Multicast gemacht, dann ist das auch spannend. Muss ich dann auf einer höheren Ebene entscheiden, ob das jetzt wirklich konkret für mich spannend ist oder so. Aber wenn zum Beispiel bei dem alten Kabel hat man den Verkehr von allen miteinander gehört, ja, also auch wenn A und B miteinander geschwätzt haben auf dem Kabel, nur musste C, D, E bis Z, mussten alle zuhören immer. Und dadurch, dass immer die Zieladresse zuerst im Ethernet-Frame kam, sind die kurz aufgewacht, haben sozusagen die Zieladresse gesehen, nee, bin ich ich, interessiert mich nicht. Konnten sich wieder schlafen legen, bis zum nächsten Feldtelefon klingeln. Ja, und alles, was dazwischen drin passierte, hat sie überhaupt nicht interessiert.
Ich fand das Beispiel mit der armen Glühlampe, die ganze Zeit zuhören muss und eigentlich überhaupt keinen Bock drauf hat, könnte man eigentlich direkt noch mal einführen, weil die Glühlampe, die in meinem irgendwie Smart-Dings rumhängt, die interessiert es halt, die hat es einfach nicht wirklich zu interessieren, weil sie auf Broadcasts in den meisten Fällen wahrscheinlich sowieso nicht zu reagieren hat oder nicht reagieren sollte.
Naja, Broadcast, wie gesagt, Broadcast muss man dann auf Hörerebene unterscheiden. Man soll auch als Glühlampe mal hinhören, ob das jetzt gerade ein Feuer hier alle raus Broadcast ist oder ob das wieder nur zwei doofe Protokolle oder zwei Rechner mit doofen Protokollen sind, die sich sonst nicht finden oder so. Ja. dieser Mechanismus ist aber wirklich sehr wichtig. Muss man auch immer wieder beachten, dass sozusagen, dass es bei allem, was jetzt auch kommt, bei der ganzen Ethernet- und Switching-Geschichte, geht es darum, Verkehr auszusortieren. Ja, wie so ein Mensch, der sozusagen ja auch, sagen wir mal, ein nicht autistischer Mensch, der in der Lage ist, Informationen, die auf sein Hirn einzuprallen, relativ automatisiert auszusortieren, was er jetzt sozusagen im Hirn weiter bearbeitet und was er nicht weiter
automatisierte bearbeitet. Filter einfach.
Ja, also die Situation, du sitzt in einem Büro, in einem Großraumbüro, wo x Leute miteinander quasseln, die sozusagen dauernd irgendwelche Bits erzeugen, die in dein Ohr reinfliegen und du darfst trotzdem nicht kirre werden dadurch. Ja, das heißt, da gibt's eben auch erst so ein Wake-up-Ding, wo man sozusagen dich erst anspricht, wo ich erst sage, so Annalena oder so, also weißt du, so ein Ding, wo dann in deinem Gehirn was triggert, was sagt, oh Moment, jetzt muss ich mal aufpassen, jetzt muss ich zuhören.
Also vielleicht um das Bild noch ein bisschen zu verstärken, um das nicht nur auf das Heimnetzwerk zu übertragen, man stelle sich dieses das halt vor, wenn man das ungefiltert machen würde in einem, sagen wir mal, großen Bürogebäude, wo wir halt wirklich, wirklich viele Geräte haben und man stelle sich vor, eins dieser Geräte sagt halt, brüllt in den Flur und alle anderen in dem ganzen gesamten Netzwerk, im gesamten Büro müssen die ganze Zeit mithören, wenn eins brüllt. So, das ist vielleicht vielleicht zu Hause wäre das noch, würden die das vielleicht noch halbwegs wegstecken, so bei mir vielleicht, ja, so gerade noch, aber es gibt andere Ecken, da wird es schon auch zu Hause nicht mehr funktionieren, aber ich glaube, das ist so das Bild, um mal zu verdeutlichen, warum man definitiv Mechanismen braucht, dass das nicht unbedingt die ganze Zeit jeder hören muss, wenn irgendjemand brüllt.
Ja. So, damit haben wir sozusagen die Adressen. Zieladresse zuerst, Quelladresse als zweites. Quelladresse brauchen wir immer wieder, weil es ist immer gut, einen Absender zu haben, weil in der Regel möchte man ja vielleicht auf unserem Datenpaket, was da durch die Gegend fliegt, mal antworten. Mhm. Und dazu ist es immer gut zu wissen, wo es herkam, damit wir die Antwort hinschicken. Mhm. Die Zieladresse, übrigens die Broadcast-Adresse ist relativ einfach, ist nämlich die MAC-Adresse mit 6 mal FF, also alle Bits auf 1. Auch das war damals so, diese Multicast kam erst später hinzu, Broadcast war eben auch so designt, dass die Hardware relativ einfach erkennen konnte, so, ja, okay, das ist für alle, da muss ich auch mal kurz zuhören. Also entweder ist es für mich oder explizit für alle, aber ich will halt nicht die 1:1 Gespräche zwischen anderen Leuten mithören. Darum ging es halt eben, dass man die aussortiert. Mhm. Es war traditionell früher so, ist glaube ich heute immer noch so, dass die Ethernet-Chips, die waren damals die erste Generation, die sich so weit verbreitet hat in PC-Karten oder sowas, die hat vom Prinzip so funktioniert, dass sie so Hardware-Register hatte, da konnte man eine gewisse Anzahl von MAC-Adressen hinterlegen, so 16 oder 64 oder so irgendwie im Dreh, so eine kleinere Anzahl. Man hat diesen Chips dann gesagt, so hier ist so ein Stück Shared Memory. Und wenn du jetzt irgendwie was empfängst von draußen über den Draht, was mit einer von diesen hinterlegten MAC-Adressen was zu tun hat, ja, dann schreibst du mir das bitte in Shared Memory und gibst der Haupt-CPU einen Interrupt. Ja, das heißt, die Haupt-CPU, die hatte nachgeguckt, da war dann auch noch so ein Fleck dran, ob jetzt die Checksum stimmte für das Paket, weil auch hier gilt wieder, wie wir es neulich schon mal besprochen haben, die Prüfsumme ist wichtig, aber wenn sie falsch ist, wird das ganze Ding weggeworfen. Da wird nicht weiter drauf reagiert, weil du weißt nicht, was schief, was kaputt gegangen ist. Mhm. Aber die ganze Adresse scheiße oder wie auch immer, oder egal. Wenn die Prüfsumme von so einem Ding falsch ist, weggeschmissen, fertig. Wird vielleicht noch Statistik-Counter irgendwo gezählt, aber die Daten werden nicht ausgewertet. Mhm. Und wie gesagt, die alten Ethernet-Karten haben so funktioniert, dass man eben eine Anzahl von MAC-Adressen in sie reinprogrammieren konnte als Treiber von Betriebssystem. Und die haben dann schön brav die ganze Zeit auf dem Draht rumgehorcht. Und wenn da mal so was vorbeikam, was eben eine Zieladresse trug von denen, die ich hinterlegt hatte, dann hat mir diesen Inhalt dieses Pakets brav in den Speicher gelegt irgendwohin und hat dann sozusagen die Haupt-CPU angetickt, hat gesagt so, Ding Dong, ich habe hier ein Paket für Sie. Mach mal was damit.
Okay.
No? Dazu war das so, dass zum Beispiel, ich habe ja gesagt, dass diese MAC-Adressen werden von den Herstellern vergeben, also werden die Gruppe oder die OUI wird delegiert von IEEE, die Hersteller komplettieren das ganze Ding. Die wurden jetzt nicht direkt in diesen Chip direkt rein implantiert, sondern diese Chips hatten halt eben diese Register, wo man MAC-Adressen reinschreiben konnte als Treiber. Die haben aber noch so ein kleines, so ein Mini-Prom mitgebracht. Ja, so ein, einfach so ein, vom Hersteller so ein Stück ROM, sagen wir mal. Da stand dann nur die MAC-Adresse und vielleicht noch welche anderen herstellerspezifischen Informationen drin. Und das Erste, was so ein Ethernet-Treiber damals gemacht hat, in normaler Operation, ist, wie gesagt, hat diese ROM ausgelesen und gesagt, welche MAC-Adresse soll ich denn jetzt nehmen? Okay, und hat die dann in den Chip reingeschrieben. Hat gesagt, so, das ist jetzt die MAC-Adresse, in der wir jetzt haben. Dadurch konnten sie sozusagen die Chips, die eigentlichen Ethernet-Chips, konnten sie alle gleich produzieren.
Ja.
Die waren ja nicht individualisiert und auf derselben Platine war dann irgendwo noch so ein kleines Prom drauf, wo dann sozusagen der Treiber die vom Hersteller vorgegebene MAC-Adresse für diese Schnittstellenkarte auslesen konnte und hat sie dann sozusagen in den Ethernet-Chip übertragen.
Okay.
Heute machen diese Dinger viel, viel mehr. Na, wir haben ja vorhin drüber geredet. Wir reden über Gigabit, 10 Gigabit, 100 Gigabit. Die machen noch viel, viel mehr. Die kennen heutzutage, kennt die Hardware auch höhere Protokolle, können diverse Offline-Mechanismen, Offloading-Mechanismen machen, wie zum Beispiel IP-Checksums berechnen und all sowas und prüfen und machen und tun. Also die gehen jetzt sozusagen in die höheren Layer rein, aber
das tun sie aber eigentlich nur, wenn sie müssen, oder? Also ich meine,
man kann aber abstellen, ja, aber das ist so ein, sind so Mechanismen, die man da mit reingemacht hat, um diesen ganzen Datenverkehr zu beschleunigen. Ich sag's nochmal, 10 Gigabit sind 10 Milliarden Bit pro Sekunde.
Das heißt aber, der Kram ist das, was du in Hardware gegossen noch bezeichnen würdest, oder ist das dann schon so, dass da wirklich was mitdenken muss oder mehr mitdenken muss? Das ist das, was du jetzt noch sagen würdest.
Ja, es
gibt
so einen Mittelweg. Ja, es gibt mal so intelligente Hardware. Also, aber vom Prinzip ist in Hardware gegossene programmatische Logik. Mhm. Zum Glück sind diese Checksums so simpel gemacht, dass man sie halt eben mit Hardware-Logik mit ein paar Gattern erschlagen kann. Ja, also zum Beispiel eben auch gerade diese Ethernet-Checksum, diese 32-Bits, eine CRC, eine Cyclic Redundancy Checksum oder Check für die Cyclic Redundancy Check, eine Checksum, wahrscheinlich jetzt zu viele Cs drin. die ist so gebaut, dass man wirklich mit Schieberegistern da Bits durchschieben kann und die werden halt, da werden einzelne Bits wieder rausgenommen, wieder reingeodert, reingex-odert an anderer Stelle und so. Das ist sozusagen, was man wirklich in diskreter Hardware mit ein paar Gattern aufbauen kann, dass diese Checksum dann generiert wird. Und diese Dinge haben alle, die meisten CRCs, ich weiß jetzt gar nicht, ob das beim Ethernet so ist oder so, haben alle eine nette mathematische Eigenschaft. Wie gesagt, da müsste ich mir jetzt durchlesen, die CRC 32 für den Ethernet. Aber ich weiß nicht, dass zum Beispiel bei anderen CRCs, die ja noch im Einsatz sind oder waren, bei anderen Netzen, ist es so, dass wenn man den Bit-Datenstrom, der eigentlich Nutzdaten da durchschickt, kommt diese Checksum hinten raus. Ja. Das heißt, der Sender schickt seinen Bit-Datenstrom raus, hat selber diese CRC-Logik, die auch der Empfänger hat, und schickt nach dem letzten Bit seiner Nutzdaten einfach die 16 oder 32 Bit Design-Checksum-Generator gerade in dem Moment auf dem Ticker zu stehen hat, schickt die einfach hinten dran mit raus. Die laufen sozusagen einfach hinterher. Der Empfänger macht fast das Gleiche. Der Empfänger nimmt nämlich wieder den Bit-Datenstrom, lässt aber die Checksum-Bits, die der Sender mitgesendet hat, mit durchlaufen.
Okay.
Und die meisten dieser Dinger, nochmal, jetzt nicht drauf festnageln, muss man das beim Ethernet nachlesen, ob das da so ist, aber bei den vielen anderen ist es so, die meisten dieser Dinger haben die nette mathematische Eigenschaft, dass wenn man ein Datenpaket durch den Checksum-Algorithmus laufen lässt, mit der schon mal generierten Checksum dazu, dann ist die daraus gebildete Checksum zum Beispiel alles Nullen oder alles Einsen. Was sich dann wahnsinnig einfach an Hardware abgreifen lässt, um zu gucken, ja, die Checksum stimmt oder nicht.
Ah, okay, ja.
Verstehst du, was ich meine? Ja, du verschickst deine Daten dadurch, die selber generierte Checksum hinten dran. Und wenn du dieses Gesamtpaket aus den Daten wieder und der generierten Checksum durch denselben Checksum-Generator laufen lässt, kommt hinten eine Prüfsumme raus, die entweder alles Nullen oder alles Einsen sind. Oder
das so. Ist aber ganz schön.
Das finde ich eigentlich relativ cool.
Das ist, weil, relativ, wie gesagt, clever das, gelöst. Also,
ja, das ist eben auch so gemacht, dass es eben einfach in Hardware machen kannst. Das heißt, du hast dir jetzt nochmal vorstellst, der Empfänger für so ein Paket, der lässt diese Daten da reinrauschen, kann relativ einfach sozusagen in den ersten Bits schon erkennen, mit einfachen Bit vergleichen, ist das meine Adresse ja oder nicht. Mhm. Ja? Dann lässt er die Daten da durchrauschen und am Ende muss er nur gucken, ob die zu diesem Zeitpunkt, die Prüfsumme zu diesem Zeitpunkt 0 oder FFFF oder sowas ist. Jetzt, wie gesagt, nicht drauf festlegen, ob 0, da kann man sich jetzt, da können wir gerne nochmal nachklicken, ist was für die Shownotes. Aber so ist es designt worden, dass man sozusagen da mit relativ dummer Hardware sehr viel von dem vielen Generve abfrühstücken kann, ohne dass man jetzt eine Haupt-CPU von einem eigentlichen Rechner mit belastet.
Okay, vielleicht sollte man an der Stelle genau gerade einmal auf dieses Konzept von wer denkt hier eigentlich und was heißt denn eigentlich in Hardware gegossen? Also so in Hardware gegossen, haben wir jetzt eben mal so gesagt, das ist halt der Teil. Ich glaube, du hast mir das mal so schön gesagt, das ist so wie beim Joggen, dass du nicht drüber nachdenken musst, dass du das tust.
Ja. Das ist jetzt eigentlich auch schon fast eins unserer nächsten Themen.
Ja,
Control Plane, Data Plane.
Genau, es war so der Versuch eines Übergangs in die Richtung.
Ja, ist auch nötig. Wir halten uns schon wieder viel zu lange da drin auf, aber ich glaube, das ist mal wichtig, darüber gesprochen zu haben.
Ja, es macht doch Spaß, vor allen Dingen auch, um zu begreifen, wo wir jetzt hingehen, weil ich glaube, jetzt wird's, das ist so die Grundlage, wo wir jetzt hinwollen und hat mir einen wahnsinnigen Spaß gemacht, das damals irgendwie anzufangen. Großartig. Da gehen wir nämlich jetzt hin. Wir kommen nämlich jetzt einmal ganz kurz. Oh, ich setze jetzt mal hier mit Ansage eine Kapitelmarke. Ganz fantastisch.
Bisher haben wir nur Bits durch die Gegend geschoben, die unser Hub oder unser Repeater einfach wieder rausgeblökt hat. Der hat einfach genau jedes Bit, was er empfangen hat, einfach aus allen Ports wieder rausgehauen. Ja? Wir haben uns von der Gartenschlange zu dieser Sterntopologie durchgehangelt. Der Repeater, wie gesagt, noch doof. Jedes Bit, was er empfängt auf jedem Port, haut auf jedem anderen Port wieder raus und so.
Ganz großartige Idee.
Diese Geschichte. Jetzt wollen wir mal so jetzt wollen wir das mal ein bisschen schlauer machen. Mhm. Wir wollen jetzt gerne mal, dass da Leute, wir wollen jetzt mal von diesem Halbduplex-Betrieb, also es darf nur einer reden, zu einem Vollduplex-Betrieb. Das heißt, es dürfen mehrere Leute gleichzeitig reden. Und zwar ohne, dass andere dadurch genervt werden. Es wäre doch schön, wenn das so funktionieren würde, wie, sagen wir mal, wie so ein, so eine Art Telefonnetz. Ja, du hast jetzt, sagen wir mal, so ein, wir nennen jetzt Ding mal beim Wort, beim Namen so ein Switch, ja, mhm. der Nachfolger des Hubs, der hat halt eben auch mehrere Ports, sagen wir mal so 20.
Also ich habe hier, ich habe hier einen, der hat 8.
Okay, 8. So, an diese 8 Geräte machen wir jetzt mal 4, an diese 8 Ports stecken wir jetzt mal 4 Geräte dran, nämlich A bis D. Mhm. Und wir möchten jetzt gerne eine Situation haben, wo A mit B reden kann, ohne dass C und D das mitkriegen. Jetzt weniger aus Sicherheitsgründen, ja, oder Geheimnistuerei oder sowas, sondern einfach, weil A und B reden wahnsinnig viel miteinander und das interessiert C und D einfach nicht. Und die wollen es auch nicht hören, weil sie wollen gelegentlich mal selber was austauschen, ohne erst warten zu müssen, bis A und B aufhören zu babbeln. Sie wollen auch nicht damit immer drauf gucken müssen, ob das für sie interessant ist oder nicht. Mhm. Was man jetzt dort macht, ist, man ersetzt sozusagen dieses stumpfe, was ich höre, erzähle ich allen anderen weiter, was so ein Hub gemacht hat, durch einen Switch, nämlich ein Gerät, was jetzt sich erstmal diese Daten anguckt, die da reinschauen und die sortiert und sagt, oh, A sendet was an B, na, dann schicke ich das auch nur an B. Ja, und C sendet was an D, ja, okay, dann schicke ich das jetzt auch nur an D. Das heißt, dieses bisher passive Gerät, der Hub, wird jetzt ersetzt durch was Intelligentes, diesen Switch, der sich diese Ethernet-Frames anschaut und der sich auch mit diesen MAC-Adressen auseinandersetzt. Mhm. Der schaut nämlich zum Beispiel rein, ist dieses Broad- oder Multicast-Bit gesetzt? Wenn ja, dann muss ich halt wieder so agieren wie ein Hub früher, das heißt, muss ich allen anderen erzählen, okay. Kommt aber eher selten vor. Wenn das eine Unicast-Adresse ist, gucke ich mir mal die Zieladresse an und leite das dann einfach diesen Verkehr nur an den Port weiter, hinter der ich diese Zieladresse vermute. Mhm. Jetzt kommen wir schon auf so ein bisschen, jetzt ja, jetzt so ein bisschen vage.
Ich würde gerade mal einen Schritt zurückgehen. Nämlich, wir können es ja vielleicht noch ein bisschen vereinfachen. Also wir haben einen Switch, der hat eben diese 8 Ports, also 8, wo die Nasen immer so gerne abbrechen, also Ethernet, wirklich Stecker-Dinger, ja, wo man die Ethernet
RJ45
Teile in verschiedener Qualität reinsteckt und wo die Nase abbricht oder eben nicht. Und zwar wir stecken einfach nur mal 3 Geräte da dran. Ja,
in 3 jetzt, okay.
Ja, weil 4, ne, um es möglichst einfach zu halten, 1, 2 und 3. Und das Gerät hinter 1, und wir machen jetzt noch keine Netze dahinter, sondern einfach nur das Gerät 1 redet halt die ganze Zeit gerne mit Gerät 2. Und Gerät 3 muss es halt nicht mitbekommen, was in Port 3 steckt. Was du jetzt gesagt hast, das ist nämlich das Thema, wenn der Switch guckt sich halt an, wer will mit wem reden. Und einer aber sagt, okay, ich will aber mit allen reden, also ich will jetzt einen Broadcast machen, ich muss jetzt hier irgendwie Feuer brüllen, und er steckt halt in Port 1 drin, dann wird der Switch aber auch nicht ihm selber nochmal Feuer zuschreien, wenn ich mich recht erinnere, sondern er wird aus allen Ports, die aktiv sind, wo irgendwas drinsteckt, rausschreien, pass auf Leute, es gibt ein Feuer. Also wird die Nachricht weitergeben, außer
dem, der selber Feuer
geholt hat. Genau, außer der Ecke, wo es herkam. Mhm. Weil, macht auch Sinn.
Ja, was soll ich dem nicht erzählen, der mir gerade Feuer gesagt hat? Der fühlt sich dann auch so ein bisschen verarscht. Es macht wenig Sinn, dem das auch noch zu erzählen. Mhm. Jetzt wird ja auch nicht immer Feuer gebrüllt, sondern es finden halt eben andere Sachen statt. Man macht es auch deswegen, weil man zum Beispiel sagt, vielleicht möchte ich jetzt nicht immer Feuer sozusagen. Man könnte ja auch was Harmloses brüllen, wie zum Beispiel: In der Kantine gibt's heute Würstchen. was sozusagen ja andere Leute nicht abhält davon, zwischendurch jetzt mal andere belanglose Unterhaltung zu führen oder demjenigen, der jetzt gerade die Würstchenansage macht, selber was zuzuschicken, wie hier, ja, kümmere dich mal, Würstchen, scheiß drauf, hier habe ich einen Vorgang, den möchte ich dich bitte bitten zu bearbeiten oder sowas, ja. Also man muss jetzt nicht immer gleich Broadcast mit Alarmmeldung gleichsetzen. Aber wir hatten, und alles andere ist uninteressant.
Ja, gut, weil, ja, weil wir das Beispiel eben so schön bemüht haben. Mhm, aber vielleicht, vielleicht zum Verständnis, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, so dass, dass man, so, wenn wir jetzt weitergehen und so Basic, Basic Switching Rules, wie du das so schön genannt hast, ist das, glaube ich, ein Punkt, weil ich weiß gar nicht, ob man bei den Shownotes einfach so ein Ding mal, gut, ich verlinke ein Bild von einem Switch, so, um das vielleicht sich dann auch ein bisschen so vor Augen zu führen, wie die, also ich meine, die meisten werden wahrscheinlich wissen, wie so ein Switch aussieht, ja, oder Switching halt auch in anderen Geräten passiert, aber auf jeden Fall so zu sagen, okay, das ist so, um ein bisschen zu verstehen, wie so eine Netzwerktopologie, und ich glaube, das ist ja der Punkt, also das ist ja der Punkt, wo wir auch ein bisschen drauf hinaus wollen, einfach um das zu verstehen, wie das funktioniert, auch in den Hierarchien muss man halt erstmal verstehen, wie so ein Switch agiert, ja, und auch um zu wissen, okay, das ist eine, das ist eine Grundregel, das macht man so, weil es gibt auch einen Grund dafür, dass man das so macht, und das ist zum Beispiel eine der Grundregeln. So, wenn ich einen Broadcast sende und ich komme aus der Ecke in diesen Port rein mit diesem Broadcast, dann wird der Switch einen Teufel tun und mir das gleiche Signal nochmal zurückschicken, weil das gehört sich so. Ja? Also er schickt das aus allem raus, was er hat, aber nicht daraus, wo es herkommt.
Ist jetzt nicht tödlich, aber wird in der Regel nicht gemacht. Also wird, dass man die Dinger wieder dort rausschickt, wo sie herkommen.
Ach, das kann auch schon mal in die Hose gehen, glaube ich, ne?
Ja, es gibt genügend Gründe, wo das dann noch in die Hose gehen kann. Da kommen wir noch drauf, ja, keine Sorge.
Okay.
So, aber jetzt haben wir schon, ich habe so einen spannenden Punkt, auf den muss ich ein bisschen hinaus, den dürfen wir nämlich nicht verpassen, den richtig zu erklären. Mhm. Ich habe ja gesagt, im Normalfall, wir reden jetzt also Unicast miteinander, A will jetzt mit B reden oder 1 mit 2 oder wie auch immer. Will der Switch ja auseinandersortieren. Das heißt, der Switch guckt sich die Zieladresse an, dem Ethernet-Frame, und sagt jetzt, okay, MAC-Adresse so und so, die weiß ich, die steckt hinter Port 5. Ja, da ist jetzt der Rechner B dran oder Rechner Nummer 2 oder wie auch immer. Das heißt, ich schicke jetzt dieses Ethernet-Frame, was ich auf Port 1 empfangen habe, auf Port 5 wieder raus. Jetzt ist die spannende Frage, woher weiß eigentlich der Switch, welche MAC-Adresse hinter welchem Port ist?
Ja, wenn okay, du weißt ich es. Ich weiß es.
Wir fragen jetzt sozusagen die
mal kurz, die mal kurz mitdenken. Frage. So frisch zusammengestöpselt, ne? Frisch zusammengestöpselt.
Ja, wir haben das alles neu angemacht. Der Switch hat noch nie ein einziges Ethernet-Frame gesehen, und jetzt man steckt da jetzt in die Ports was rein. Die sagen auch alle erstmal nichts. Und plötzlich kommt jetzt mal so ein Ethernet-Paket angerauscht für die Zieladresse von Rechner B, ja, auf Port 1. Und wo steckt jetzt Rechner B? Auf welchem Port steckt der? Also wo muss ich dieses Paket wieder rausschicken, dieses Frame? Und?
Ich muss jetzt gerade tatsächlich auch nochmal selber mitdenken. Ich glaube, da er es nicht weiß, im allerersten wird das wahrscheinlich erstmal überall rauspusten, ne?
Genau.
Er wird es erstmal überall rauspusten.
Es gibt einen Mechanismus, der nennt sich Flooding. Wenn der Switch doof ist, so ein Switch lernt nämlich dazu, wenn der Switch doof ist, so frisch nach dem Einschalten, bleibt ihm erstmal nichts anderes übrig, als dieses Ethernet-Frame mit einer ihm bis dato unbekannten Zieladresse aus allen aktiven Ports rauszuhauen. Außer, wie gesagt, aus dem Port, wo es herkam. Weil dem Absender wieder in die Hand zu drücken, macht keinen Sinn. Ja, also haut er erstmal aus allen aktiven Ports raus. Mhm. Alle, wo was drinsteckt. Da muss mich gleich nochmal dran erinnern, es steht auch in unseren Notizen, das ist ein wichtiger Punkt dazu, das sogenannte Link-State. Also, oder kann man vielleicht an dieser Stelle schon mal erwähnen, es gibt einen Mechanismus, den ich jetzt nicht näher erklären will, aber den die Benutzer draußen alle kennen, an den ein Switch oder überhaupt zwei Geräte, die im Ethernet miteinander arbeiten, erkennen, ob auf der anderen Seite des Kabels jemand ist. Dollar jemand, TM. Ja? Das ist ein ganz simpler Mechanismus, der kommt aus dem darunterliegenden Layer hoch, dann nennt man Link-State. In der Regel sieht man das dadurch, dass die Geräte haben so eine Leuchtdiode, die ist auch in der Regel grün, muss aber nicht, aber die direkt neben dem Ethernet-Port ist oder in der Nähe oder an einem Switch ist die wirklich dann ziemlich in der Nähe von diesem Port. Und daran kann ein Twisted-Pair-Ethernet sprechendes Gerät erkennen, ob auf der anderen Seite des Kabels eine aktive Komponente ist. Das ist richtig dumm, da werden jetzt keine IDs oder MAC-Adressen oder sonst so was übertragen, sondern das wirklich nur, ist da jemand auf der anderen Seite. Das kannst du dir ja vorstellen, wie so ein, Ah, wie im Sprechfunk so ein Piep oder so ein Grundpfeifen auf der Leitung oder so ein Rauschen im Telefon, wo du weißt, ja, okay, da ist jetzt jemand. Der spricht zwar nicht mit mir, aber da ist jemand auf der anderen Seite.
Also das heißt, und der Unterschied, du hast eben gesagt, so ein Doof-Switch, ja, also einer, der irgendwie nicht so wahnsinnig intelligent mitdenkt, dass der würde es rausfladden müssen. Kann er das, indem er diesen Link-State, nämlich das schöne Blinken, was ich ja ganz angenehm finde, weil die blinken eigentlich immer ganz nett.
Nee, der Link-State blinkt nicht, der ist stabil. Bloß die meisten Hersteller sind zu geizig, um zwei Leuchtdioden einzubauen. Nee, eigentlich brauchst du eine Leuchtdiode für den Link-State, die immer an ist.
Heißt, wenn da steckt Portland jemand drin ist, und das andere
da ist jemand Aktives drin. Das andere sind so Daten.
Daten, ja, okay. Ich habe hier dann, okay, ich habe auch nur eine, also hier flackert es auch.
Ja, manchmal hast du auch nicht so viel Platz.
Okay, aber das ist jetzt nicht das.
Egal.
Das ist, nur ganz kurz.
Der Link-State ist immer an. Wenn was drin steckt, drüben was aktiv ist, nochmal aktiv, das heißt nicht, hier steckt ein Kabel drin. Das ist jetzt kein mechanischer Kontakt,
sondern
der
sagt, auch
da ist ein Stecker drin, sondern da muss jemand drüben da sein,
der mit mir reden kann. Okay,
ja?
Also das heißt, man so als Switch, ja, könnte tatsächlich, wenn man weiß, da steckt jetzt jemand drin, der auch mit mir reden kann, könnte man eigentlich auch verhindern, dass ich jetzt irgendwie erstmal flatten muss, wenn ich nicht weiß, wohin mit dem Kram, weil ich könnte ja schon mal vorher anfragen. Oder passiert das tatsächlich nicht?
Nee. Kannst nicht anfangen.
Du kannst nicht anfangen.
Wir reden jetzt erstmal über simple Sachen. Mhm. Ein Switch, ja, ich bin ja dafür bekannt, dass ich immer so ein bisschen rumknurre. Ich sage jetzt mal einen Grundsatz, ein Dogma, was wir nachher natürlich gleich wieder zerbrechen werden. Ein Switch nimmt selber nicht am Datenverkehr teil. Ein Switch sagt selber nichts. Ein Switch haut nur Daten raus, die er von woanders gekriegt hat. Das ist jetzt für unser Betrachtungsmodell jetzt an dieser Stelle ist das wichtig und korrekt. Mhm. Ist in der Praxis ist das gelogen, weil die Switches nehmen sehr viel am Datenverkehr
teil.
Aber
ich glaube,
viel mehr als man denkt.
Das würde man erst ganz zum Schluss nochmal aufgreifen.
Das machen wir ja.
Ja, stimmt, du hast recht.
Ja,
das war,
aber
ja, stimmt.
Das heißt, also ist jetzt nicht so, dass wenn man jetzt so ein Kabel reinsteckt in so einen Switch, erstmal der Switch sagt so, oh, hallo, schön, dass du da bist. Wer bist du denn? Was hast du denn so für eine MAC-Adresse? Ach ja, lass mal aufschreiben oder so. Sondern so ein Switch ist passiv.
Okay. Aber
also nochmal, der Switch ist jetzt frisch angemacht, der hat keine Ahnung, wo welche MAC-Adresse ist, hinter welchem Port sich die versteckt. Und du hast recht, wenn ich das nicht weiß, muss ich erstmal das erste Datenpaket, was ja eine Zieladresse trägt, erstmal an alle Ports raushauen, die prinzipiell in der Lage sind, was zu empfangen. Das heißt, alle Ports, bei denen der Link an ist, also alle Ports, wo ich weiß, da steckt was drin, da ist jemand dahinter, der könnte das interessieren, das drücke ich den erstmal in die Hand.
Wäre eine coole Idee, sich zu merken, dass der da sitzt, ne?
Nee, ich weiß ja noch nicht, wo er
ist. Naja, wenn ich das aber getan habe und irgendwie kommt dann mal eine Antwort zurück, wäre es ganz cool, sich das zu merken.
Ja, was ich nebenbei noch mache, neben dem Flooding ist, ich habe ja dieses Paket, das berühmte erste Paket, was reinkommt, hat, wie gesagt, eine Zieladresse, die ich noch nicht kenne.
Und eine Quelladresse.
Ja, und hat eine Quelladresse.
Ganz wichtig.
Das heißt,
das soll er sich
in dem Moment,
merken,
wo ich das erste Paket sehe, merke ich mir gleich, aha, dass die Quelladresse von dem ersten Paket, sagen wir mal jetzt, ich sag jetzt mal 4711, ja, ist jetzt keine MAC-Adresse oder sowas, aber die sitzt hinter dem Port, über den ich dieses Ethernet-Frame empfangen habe.
4711, wenn mit irgendwem reden, den ich nicht kenne, ich flatter das raus, aber ich weiß, 4711 sitzt hinter 1.
Hinter Port 1. Mhm. Das schreibe ich mir in eine Tabelle rein. So, ich habe, wie gesagt, mein Anfragepaket an alle Ports rausgehauen und 4711 wollte mit 0815 reden und 0815 wird hoffentlich hinter einem dieser Ports sein, wo ich das Paket rausgeschubst habe. Und vielleicht war dieses Paket für 0815 so interessant, dass sich 0815 jetzt zu einer Antwort gemüßigt fühlt. In dem Moment passiert genau wieder dasselbe. Das kommt also wieder ein Paket von 0815 an 4711.
Durch Port 3.
Durch Port 3. In dem Moment weiß der Switch, aha, es geht an 4711, das habe ich mir vorhin gemerkt. Das heißt, dieses Paket muss ich jetzt nicht mehr flooden aus allen Ports raushauen, sondern dieses Paket kann ich direkt an Port 1 liefern, weil ich weiß, ja, hinter Port 1 liegt 4711. Mhm. Und ich merke auch gleich, meine 0815 steckt hinter Port 3, weil da kam dieses Paket rein. Mhm. So, das heißt, durch ein Frage-Antwort-Spiel habe ich sozusagen meine MAC-Address-Table, so nennt sich das Ding nämlich, die ich als Switch so führe, mit zwei Adressen gefüllt, nämlich mit 4711 und 0815. Mhm. Ich weiß jeweils, wo die stecken. Und das heißt, wenn jetzt künftig 4711 und 0815 miteinander reden, kann ich das direkt zustellen, ohne dass ich irgendeinen der anderen Ports damit behelligen muss. Mhm. Weil ich weiß ja jetzt genau, wer wo ist. Ja. Jetzt muss man dazu beachten, deswegen war das auch wichtig, dass wir diesen Link-State nochmal erwähnt haben. So eine Netzwerktopologie ist nicht ewig. So ein Switch merkt sich das nicht, indem er sich das sozusagen in Marmor meißelt, 4711 hinter Port 1 und 0815 hinter Port 3, sondern die Leute stecken mal was um, wechseln mal ein Gerät aus oder sowas. Mhm. Ja? Deswegen muss ich diese Tabelle auch dynamisch wieder anpassen. Dazu gibt es zwei Mechanismen. Auch schön, dass wir die jetzt hier erklären, weil die werden wir später bei höheren Protokollen immer wieder nochmal sehen. Nämlich einerseits kann ich so eine Einträge verfaulen lassen. Ich kann einfach, mache da sozusagen einen Timeout dran. Sag mal, ich habe mir jetzt sozusagen jetzt um, keine Ahnung, 20 Uhr oder sowas, habe ich jetzt die 4711 hinter Port 1 gesehen und diesen Eintrag schmeiße ich nach einer Stunde wieder weg. Weil wenn die da immer noch ist, dann werden die ja immer wieder noch miteinander reden. Dann kann ich denselben Lernprozess, den ich eben gemacht habe, nochmal machen. Das tut ja dann nicht weh. Also man setzt dann Timeout drauf. Der zweite Mechanismus ist, und da kommt jetzt nämlich dieser Link-State ins Spiel, wenn an einem Port dieser Link ausgeht, wenn man sozusagen, ich sage jetzt mal, das Kabel auszieht oder das Gerät am anderen Ende des Kabels abschaltet oder wie auch immer, dann geht dieser Link aus, dieses Link-Signal. Und damit ist dieser Port für den Switch inaktiv. Und was er implizit dann auch macht, ist, er löscht alle, geht durch seine MAC-Adresse-Tabelle durch und löscht alle MAC-Adressen raus, die er mit diesem Port assoziiert hat.
Mhm, okay, ja.
Das heißt, so kannst du relativ einfach ein Gerät von einem Port eines Switches auf einen anderen stecken, ohne dass jetzt erstmal die Daten aus dem falschen Loch rausfallen. Weil in dem Moment, wo du es umsteckst, ziehst es ja ab von Port 1 und steckst es jetzt auf Port 8 drauf oder sowas. Ja, dann musste zwar der Lernprozess musste neu stattfinden, weil das Kabel, was jetzt in Port 8 reingesteckt wird, ist für den Switch erstmal unbekannt, der weiß nicht, wer dahinter steckt. Ja, muss also erstmal das erste Datenframe sehen, sagen, ah, die 4711, ja, da ist sie wieder. Aber in dem Moment, wo ich es rausziehe aus Port 1, geht sozusagen der Link-State aus an Port 1 und diese Tabelle wird gelöscht. Nicht die ganze Tabelle, sondern alle Einträge für den Port 1 aus dieser Tabelle werden gelöscht.
Mhm. Okay, macht Sinn, ja.
Dieser Mechanismus ist sehr grundlegend, sehr wichtig, hat auch seine üblichen Begrenzungen. Ja? Zum Beispiel ist diese MAC-Adress-Tabelle, die so ein Switch pflegen kann, nicht beliebig groß. Das macht er nämlich alles in Hardware, diese Geschichte. Da wird jetzt nicht großartig mit CPU drüber nachgedacht, sondern wenn du überlegst, diese Logik ist so simpel und so stupid, dass man das alles schön in Hardware machen kann, in Hardware gegossen, wie ich so schön sage. Und deswegen gibt es da natürlich auch wieder schöne Limitierungen. Es war zum Beispiel so, dass die ersten Switches nur ein paar hundert MAC-Adressen pro Port konnten. Und ist auch heute immer noch gibt es jede Menge Switches, so Billig-Switches, die können insgesamt plus 1024 MAC-Adressen verwalten. Mhm. Okay. Wollen wir mal sagen, reicht doch dicker aus. Außerdem habe ich eh bloß 8 Ports. Ja? Wieso brauche ich da mehr als 1024 MAC-Adressen? Ja, es gibt Gründe dafür. Mhm. Es ist zum Beispiel heute immer noch so, ist ja nur bekannt, dass ich so Event-Networks mache. Und das ist zum Beispiel gerade bei Netzwerken für viele Teilnehmer ist das echt immer wieder Problem. Wenn ich so gucke, was so Mitbewerb da, der sich an sowas mal probiert, gerne drauf reinfällt, ist, dass die dann eine Veranstaltung machen mit ein paar tausend Leuten, aber dort Switches einsetzen, die bloß 1024 MAC-Adressen können.
Das ist keine gute Idee, glaube ich. Das klingt nicht wirklich wahnsinnig.
Ja, also da muss man ernsthaft drauf achten. Das ist ein Parameter, der steht in den Spezifikationen für jeden Switch, auch für jeden dummen Netgear-Switch. Aber steht ganz weit hinten, ganz unten und ganz klein steht da drin, wie viel MAC-Adressen so ein Ding überhaupt ertragen kann. Weil wenn man diese Tabelle überlädt, also wenn man so einen Switch diese Tabelle voll macht, dann gibt es zwei Varianten, was sie tun. Entweder sie crashen komplett, gibt's immer noch, ist total scheiße und total dämlich, ist nicht keine Qualitätssicherung der Hersteller, können wir schimpfen, wie auch immer, gibt's immer noch. Oder sie gehen ich bin hilflos Modus, ich mache jetzt mal so mein Notprogramm und das Notprogramm besteht da drin, alles zu flooden. Alles. Das heißt, sie verhalten sich dann vom Prinzip fast wieder wie so ein Hub. Das heißt, jedes Ethernet-Frame, weil es nicht mehr, die können die Menge der MAC-Adressen nicht mehr verwalten und jedes Ethernet-Frame, was von irgendwo reinkommt, hauen sie aus allen aktiven Ports wieder raus. Fertig. Punkt, Ende.
Ich stell mir ja sowas immer so ein bisschen so ein Netzwerkadministrator, wenn man solche, wenn man solche Dinger auf einmal aufpoppen sieht. Oder eben halt nicht.
Poppt nicht auf, das Ding fängt nur noch an hier zu leuchten.
Ich stelle mir das halt nur gerade so vor in so einer großen Firma, ja. Da ist irgendwo so ein Switch dazwischen und dem läuft die Tabelle voll. Das ist ziemlich, ziemlich übel, ne? Also das kann.
Das merkst du auch eine Weile nicht. Du siehst halt nur einen sprunghaften Anstieg von deinem Datenverkehr quer durch dein ganzes Netz, wenn du überhaupt einigermaßen managst. Und ich sage immer so, Da gibt es übrigens einen interessanten Attack-Vektor. Ich möchte jetzt hier Leuten keine Ideen geben oder sowas, aber man kann das natürlich auch künstlich herbeiführen. Man kann also jetzt da ein Gerät dran anstecken, was randommäßig Ziel-MAC-Adressen anspricht oder Source-MAC-Adressen benutzt, randommäßig.
Die natürlich die ganze Zeit wechselt.
Ja, die ganze Zeit wechselt und damit die MAC-Adress-Table im Switch zukackt und damit versucht, den sozusagen in diesen Overload-Modus zu kriegen.
Bestimmt.
Und ihn ganz entweder damit Spaß. Zu crashen oder damit andere Sachen. Ja, das sind so. So, warum kann man jetzt trotzdem mal mehr als die 8 MAC-Adressen an so einem Switch dran haben? Muss ja überlegen, du hast jetzt deinen 8-Port-Switch, warum brauchst du eigentlich eine MAC-Adress-Tabelle, die größer als 8 ist?
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Ja, Frau Becker.
Frau Becker.
Hast du eine gute Idee dazu?
Ich,
so ein Gerät kann mehr als eine MAC-Adresse haben. Okay.
Ich würde doch mal gerade das Wort Hierarchie einwerfen. So Netzwerktopologie und Hierarchien.
Mhm.
Wenn du ein Paket bekommst für einen bestimmten Adressbereich.
Nee, mach's mal einfacher.
Antwort
ist viel einfacher.
Ich wollte jetzt direkt hier. Ja, gut, da wechsle ich ja schon wieder das Layer, stimmt.
Die Antwort ist einfacher, viel einfacher.
Okay, dann.
Soll ich sie geben?
Ja, dann gib sie mal, weil ich weiß es gerade nicht.
Du kannst dann einen Switch stecken. Ich kann an Port 8 deines 8-Port-Switches
stecken. Ja.
Kann ich den Port 1 eines anderen 8-Port-Switch stecken.
Yep.
Und die müssen alle miteinander reden.
Mhm.
Und dann sieht der erste Switch die alle MAC-Adressen von den zweiten Switch, die da sich da rumtreiben, an diesem einen Port hinten, an dem Port 8. Und der zweite Switch sieht an Port 1 alle MAC-Adressen, die der erste dort hat. Und an den zweiten Switch kann man einen Switch anschließen.
Warte jetzt
und an den ersten Switch kann man noch einen viel größeren Switch anschließen, zum richtig geilen 52-Port-Switch.
Wow.
Und ja?
Ja, das kann man alles machen, aber der sieht, also er muss aber jeweils selber für sich lernen, ne?
Jeder lernt für sich, ja. Die reden nicht, nochmal, wir sind jetzt noch bei den grundlegenden Geschichten. Mhm. Die kommunizieren nicht miteinander, die Jungs.
Das sind keine Router,
die reichen immer nur Daten weiter.
Untereinander, sondern das sind einfach nur Switches, die müssen jeder für sich, muss jetzt lernen, okay, der Kram, der kommt, den muss ich einfach nur aus diesem Port rauspusten. Und jetzt kommen wir vielleicht dann doch noch doch mal dahin, wo ich eben eigentlich schon mal hin wollte, weil das ist nämlich, wenn wir sagen, also wenn jetzt hier die Rede davon ist, dass irgendwas in Hardware gegossen ist, dann ist das Data Plane. Ja, also man würde das als, wir bezeichnen das mal als Data Plane.
Ja, dann will ich jetzt
atmest
noch nicht
du
hin.
Schon wieder durch. Okay.
Ja, ich will da noch nicht hin.
Immer noch nicht hin.
Nee, aber das ist alles, sind alle Funktionalitäten, da brauchen wir noch kein Hirn für, kein Großset. Mhm. Ja, das sind alle Sachen, die kann man sozusagen aus dem Muscle Memory machen. Mhm. Ja, gut. Also man kann Switches hinter Switches hängen und Switches hinter Switches hinter Switches und Switches hinter Switches hinter Switches hinter Switches. Ja, man kann die auch, man könnte jetzt nochmal kurz überlegen, in der Simulation machen wir das nochmal mit diesen beiden Switches, also wir haben jetzt zwei 8-Port-Switches, die wir so aneinander gehängt haben, so Rüssel an Schwanz, funktioniert denn unsere Logik noch? Ja, die haben wir jetzt beide angemacht, die sind beide doof, ja, ich habe jetzt einen Rechner an dem ersten Switch, den A-Rechner und ich habe einen Rechner, den R-Rechner an dem zweiten Switch irgendwo an irgendeinem Port und jetzt fängt A an zu sprechen. Was passiert? Wir haben ja gesagt, die Switches sind beide frisch angeschaltet, die haben nichts auf ihrer MAC-Adress-Table drauf. Das heißt, das erste Datenpaket wird gefloodet. Das heißt, der erste Switch lernt die Quelleadresse von dem ersten Rechner, der diese erste Frame erzeugt. Weiß, der hängt jetzt an diesem und jedem Port dran. Das heißt, der erste Switch hat jetzt einen Eintrag in seiner MAC-Adress-Tabelle. Zieladresse wird ja noch gesucht, das heißt, das Paket wird erstmal aus allen Ports rausgefloodet, fließt dadurch sozusagen auch in den zweiten Switch rein. Mhm. der zweite Switch merkt, ah, okay, da kommt ein Paket von dem Rechner A hinter dem Port zu dem ersten Switch. Ja, das heißt, auch der lernt gleich in seiner MAC-Adresstabelle, wo der Rechner A zu finden ist und floodet seinerseits. Aber wieder nicht dahin zurück, wo er es herbekommen hat. Ja, sonst würde er das Paket zum ersten Switch wieder zurückschicken und der würde sagen, oh, ein Paket, und würde es wieder durch die Gegend flatten. Der zweite Rechner, der angesprochen wird, antwortet. Ja, der zweite Switch lernt durch diese Antwort wieder, wo das Paket herkam. Die Zieladresse hat er eben gelernt, leitet das also durch den Port zurück. Und der erste Switch lernt jetzt durch das Antwortpaket, was ja vom zweiten Switch kommt, auch wo das herkommt und kann sich dadurch eben auch die Adressen bilden. Das heißt, also dieser Mechanismus, den wir eben mit einem Switch gehabt haben, dass man lernt, wo wer ist, funktioniert auch mit zweien. Mhm. Das funktioniert auch mit einer Kette, die vom Prinzip beliebig lang ist.
Ne? Das ist total praktisch. Dass das von selbst so funktioniert, ja.
Das finde ich schon mal einen sehr, sehr schönen Aspekt.
Ja.
Jetzt kann man diese Dinger aneinander stecken. Man muss die also jetzt nicht nur in einer Kette bauen, man kann diese Dinger auch in einem Baum bauen. Ich kann also sozusagen sagen, wenn ich jetzt viele, viele Ports brauche, über viele, viele Zimmer verteilt oder Etagen oder wie auch immer, ich nehme jetzt deinen ersten 8-Port-Switch und hänge an die 8 Ports nur 8 andere Switches. Und erst daran hinten hänge ich irgendwelche Rechner dran. Mhm. Kann man auch noch bauen. Mhm. Ja, funktioniert genauso wie eben beschrieben, dieser Lernmechanismus, Flooding, sowas funktioniert alles genauso. Mhm. In der Tat baut man das auch so, dass es, wenn man jetzt, wir gehen jetzt mal den typischen Fall einer Gebäudeversorgung oder sowas, dass man das, was wir gerne einen Core-Switch nennen, hat, betreibt. Das heißt, es gibt also einen zentralen Switch und dieser zentrale Switch versorgt nur Etagen-Switches. Ja, in einem Gebäude. Der zentrale Switch steckt da, wo man jetzt eine Zentrale hat, wo dann vielleicht später mal ein Router ist oder ein Server oder sonst irgendwas. Da platziert man diesen Core-Switch hin. Der versorgt erstmal nur selber Switches. Und in einer, sagen wir mal, richtig größeren Topologie mit einem, sagen wir mal, größeren Firmengelände oder so, hast du halt eben auch einen Core-Switch, der versorgt erstmal Gebäudeswitches nur. Und diese Gebäudeswitches versorgen dann die Etagen-Switches in den Gebäuden. Mhm. Das kannst du sozusagen, wenn du das aufmalst, das ist wie so ein Baum. In dieser Topologie funktioniert das alles noch tadellos, so wie eben beschrieben. Ja, mhm. Das heißt, wir haben mit Lernen und Flooden und so weiter und so fort, die MAC-Adresstabellen innerhalb dieser Switches bilden sich alle automatisch. Ja, jeder lernt alles, ja, weil ja das erste Paket wird eh immer gefloodet und das heißt, jeder Switch hat sozusagen eine komplette, sieht jede MAC-Adresse einmal.
Also es pflanzt sich quasi fort. Ne? Also so diese Information pflanzt sich einmal durch die komplette Topologie komplett durch, bis dahin, wo es dann wirklich hinkommen soll und die Antwort eben in die entgegengesetzte Richtung, auch wieder nach oben. Also wenn man jetzt sich diesen Baum vorstellt.
Ja, nach oben oder unten, je nachdem, wo jetzt der Stamm ist oder so. Ja. Aber einmal quer durch diesen Baum durch. Die lernen das alle und durch diese simple Logik, ja, die wir vorhin beschrieben haben, funktioniert das, dass dieses ein selbstlernenden Baum hast vom Prinzip beliebiger Größe, wo das erstmal alles super funktioniert, wie man sich das so denkt. Abgesehen davon, dass man, wie gesagt, jetzt eine Tabellengrößenbeschränkung hat oder so. Mhm. Ne? So, jetzt kommt aber irgendjemand mal auf eine lustige Idee und steckt mal die Switches, machen wir wieder zwei Switches, ja, wir haben ja diese Rüssel an Schwanz-Geschichte, das heißt an Port 8 von dem einen hängt jetzt Port 1 von dem zweiten und irgendjemand kommt jetzt mal auf die Idee, sagen wir erstmal durch ein Versehen und steckt jetzt nochmal wieder ein Kabel von Switch 2 auf Switch 1 zurück.
Ich glaube, das ist.
Was passiert in unserer Logik?
Das ist so wunderschön. Ich glaube, da müssen wir einmal das einmal durchgehen, wer jetzt dann mit wem irgendwie wo
redet. Nochmal, wir machen beide Dinge an. Mhm. Keine MAC-Adresstabelle ist leer. Ja, nochmal Rüssel an Schwanz. Switch 2 hängt mit seinem Port 1 an Port 8 von deinem ersten Switch. Ja. Und diese versehentlich gesteckte Rückverbindung, sagen wir mal, die können wir jetzt, machen wir, das ist nicht so schwierig, die geht dann, sagen wir mal, von Port 7 des zweiten Switches an Port 2 des ersten Switches zurück. Muss man sich jetzt mal so im Geiste aufmalen, die Hörer ansonsten mal mit Blatt Papier nehmen. was passiert jetzt in unserer Logik? Ich habe jetzt einen Rechner da dran, der steckt jetzt immer mal auf dem ersten Switch Port 4 oder sowas und schickt jetzt sein erstes Frame, sein erstes Datenframe.
Wenn solange noch kein Rechner dran steckt, passiert ja erstmal nichts, weil der ist ja noch nicht, da will ja noch
keiner. Die Switches reden nicht, genau. Die Switchen reden genau. Nicht miteinander selber, ja, die nehmen nicht am Datenverkehr aktiv teil,
ja.
Die leiten nur weiter. In diesem Dogma sind wir jetzt noch. So.
Und jetzt stecke ich einen Rechner dran.
Jetzt steckst du einen Rechner dran und der kommt irgendwann auf die Idee, mal was zu schwätzen.
Was hast du gesagt, wo hast du den dran gesteckt? Bei Switch 1 an?
Port 4.
Port 4.
Ist egal.
Okay, also wir stecken jetzt einen Rechner dran und der Rechner wird irgendwann irgendwelche Dinge durch die Gegend brüllen. Er wird irgendwann mal Broadcast senden. Und zwar
kann ein Unicast an eine unbekannte Adresse senden.
Stimmt, genau. Wir sind ja jungfräulich an der Stelle. Jungfräulich, ich weiß gar nicht, ist das der richtige? Ja, also die Switches sind ja... Die Zensorin musste gerade scharf überlegen, ob sie sich nicht selbst zensieren muss, genau. Also die Switches wissen nichts, es gibt keine Einträge in der Tabelle, der Rechner kommt rein und will jetzt eine Adresse ansprechen, die beide Switchen nicht kennen. Das heißt,
beide flatten.
Der erste Switch merkt sich auf jeden Fall, okay, da steckt der Rechner dran, der hat die MAC-Adresse so und so, der will jetzt mit einer unbekannten MAC-Adresse reden und ihm unbekannten MAC-Adresse und flattet durch alle Ports raus, die er so kennt.
Die aktiv,
die aktiv an ihm dran stecken. Das heißt, der flattet erstmal unter anderem in die Richtung des anderen Switches und zwar nicht nur einmal, sondern gleich zweimal.
Ja.
Weil der andere Switch wurde ja versehentlich nicht nur einmal an den ersten Switch gesteckt, sondern zweimal. Also das geht raus durch Port 8 an den zweiten Switch und durch Port 7 an den zweiten Switch, weil die sind ja beide zusammengestöpselt. Switch 2 macht damit folgendes, dem ist es erstmal total Wumpe, weil das interessiert, also der ist da nicht fürchterlich aufgeregt drüber, sondern er sieht halt, okay, der.
Erstmal merkt er ja gar nicht. Er bearbeitet erstmal ein Frame zuerst. Er kriegt zwei ziemlich zeitgleich, aber die sind halt nur ziemlich zeitgleich. Da sind irgendwie ein paar Mikro- oder Nanosekunden dazwischen und eins davon guckt er sich zuerst an. Das ist das Erste, was er sieht.
Das Erste,
was macht er damit?
Das Erste, was er sieht, sieht er, kommt irgendwo her. Die Adresse merke ich mir auch, ja? Also die, wo es herkommt. Soll irgendwo hin, kenne ich nicht, flatter ich wieder. So, und
flattet das nicht über den Port raus, wo er es hergekriegt
hat? Herbekommen hat, sondern durch alle anderen.
Aber da ist ja noch der zweite.
Da flattet er es auf jeden Fall mit raus. Und eine Nano, Mikro, was auch immer, Sekunde später kommt die gleiche Anfrage aus dem Port, wo er es gerade rausgeflattet hat. Also macht er das Ganze nicht daraus, sondern aus dem anderen Port, wo er es eben reinbekommen hat, also aus 8 und 7. Genau. Also das gibt wunderbare Effekte, die, wie nennt man das noch? Flatstorm?
Broadcaststorm.
Broadcaststorm, so hieß das, genau, Broadcaststorm. Die interessanterweise potenziert sich natürlich hoch, so.
Ja, Moment, da sind wir noch nicht bei den Potenzieren. Also erstmal haben wir den zweiten Switch verwirrt. Weil er hat zweimal dasselbe Frame bekommen von derselben Quelleadresse, aber von unterschiedlichen Ports.
Ja.
Also, Moment, du was? Ich habe doch eben jetzt auf Port 1 und jetzt kriege ich das nochmal auf Port 2 von dir. Egal, ja. Also der ist erstmal verwirrt. Wo ist jetzt diese Quelleadresse? Ist die jetzt da oder dort? Aber er hat, wie gesagt, ja auch die Pakete, da
er weiß auch nicht, wo die Quelleadresse
aus allen Ports wieder rausgehauen.
Stimmt.
Ja?
Stimmt.
Das heißt, der malt wie, kritzelt wie ein Irrer auf seiner MAC-Adress-Tabelle rum, weil er zwar die MAC-Adresse, die Quelladresse sieht, aber sofort wieder durchstreicht und sie an einen anderen Port wieder ranschreibt.
Das habe ich vergessen, stimmt. Er schreibt natürlich
und
auch 7
er
und
sendet 8. natürlich das Paket an den ersten Switch zurück. Weil ja jetzt diese Regel mit wir senden was an den, was wir rausfladden, fladden wir aus allen Ports raus, außer aus denen, wo wir es herbekommen haben. Die gilt zwar immer noch, da wir jetzt mit dem ersten Switch mit zwei Ports verbunden sind, versehentlich, kriegt der erste Switch, also das Frame, was er eben an den zweiten weitergeschickt hat, sofort von dem wieder zurück. Mhm. Der erste Switch hat aber jetzt leider gar keine Möglichkeit, das ist so, er merkt sich die Dinger nicht. Was so ein Switch wegschickt, schreibt er sich nicht auf eine Tafel drauf. Ja? Das heißt, wenn er dieses selbe Ding wiederkriegt, ist das für den neu. Der kommt nicht auf die Idee zu sagen, das habe ich doch gerade eben selber weggeschickt, sondern sonst müsste er sich ja Milliarden von Paketen pro Sekunde merken. Mhm. Ja, für den Fall, dass sie gegebenenfalls mal irgendwo mal wiederkommen. Ja, sondern er kriegt jetzt plötzlich ein Paket wieder über einen anderen Port rein und denkt sich, oh, das kenne ich ja noch gar nicht, ist ja spannend. Mit einer Zieladresse, die kenne ich ja auch noch nicht, dann das flatte ich mal aus allen Ports raus. Woraufhin der zweite Switch dieses Ding wieder kriegt, der es auch für ein neues Paket hält und sagt, oh, das flatte ich aus allen Ports raus. Das heißt also, dieses eine Ding dreht sich auf ewig zwischen diesen beiden Switches hin und her.
Mhm.
Belegt dabei, weil die Switches das nämlich sehr, sehr schnell machen und sehr, sehr effizient, belegt dabei 100% der Bandbreite zwischen diesen beiden Switches. Mhm. Beziehungsweise nicht ganz auf den zwei Links. Nee, doch, die werden ja immer beide benutzt und flattet, solange er noch flattet. Oder bei Broadcast-Paketen. Broadcast-Pakete werden ja jetzt immer auch, egal was wir gelernt haben, jetzt aus allen Ports immer rausgehauen. Mhm. Ja. Das heißt, er belegt wirklich dann 100% der Kapazität und die Switches machen eigentlich nichts anderes mehr.
Das Problem ist, wir haben ja einen, der wirklich arm dran ist in der ganzen Geschichte. Das ist nämlich derjenige, der als allererstes dieses Paket losgeschickt hat. Und das ist nämlich
nee, alle sind arm.
Okay,
alle jetzt müssen sich den Scheiß anhören.
Nein, sie müssen es nicht nur aushalten, also sie müssen sich nicht nur anhören, sondern es tut auch echt weh. Also, weil wenn man jetzt dieses einfache, ich durfte das ja mal beobachten, ja, also dass man zwei Switche genauso zusammenstöpselt, also jeweils mit also einem zwei Kabeln, ja, in zwei Ports von diesen zwei Switches reingesteckt und dann einfach mal einen Rechner dran stöpseln an einen der Switches. Und der arme Rechner, also weil die Switches, die können es wirklich, ohne mit der Wimper zu zucken, geht das sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut durch. Da können die meinetwegen auch noch verwirrt sein, das merkt man ihnen nicht wirklich an. Der Einzige, der total fertig ist mit der Welt, ist der arme Rechner, der halt dieses eine Paket, was er eigentlich ursprünglich selber mal versucht hat, irgendwo hinzuschicken, in einer Geschwindigkeit wieder reinbekommt, da das hält, glaube ich, halten wahrscheinlich so auch so ein MacBook Pro nicht lange aus.
Na, du hast jetzt nur einen Rechner gesehen, als wir das mal gemacht haben. Aber jetzt stell dir mal vor, alle anderen Rechner, die noch an diesen beiden Switches dranhängen,
ja,
die kriegen das auch alles um die Ohren, weil es ist ja zum Beispiel ein Broadcast oder ein geflattertes Paket, das geht aus allen aktiven Ports raus. Nicht, das geht nicht nur zwischen diesen beiden Switches hin und her, sondern das geht zusätzlich auch noch aus allen Ports raus. Das ist ja auch eine Funktion, die diesen Switch macht, der dupliziert ja dazu sagen die Pakete. Ne? Wenn er ein Broadcast-Paket reinkriegt auf einem Port oder ein Broadcast-Frame, dann macht er Kopien davon für alle aktiven Ports und sendet das da raus. Ja? Und das heißt, alle Leute, die da dran stecken, kriegen sozusagen die Hucke vollgerotzt davon. Und wenn das jetzt ein Paket ist, was vielleicht noch tendenziell in einem höheren Layer valide ist, also sagen wir mal ein IP-Broadcast-Paket, dann sagen die ganzen Ethernet-Karten von diesen ganzen Rechnern immer alle, ja, das ist ein legitimer Broadcast, den gebe ich mal meiner Haupt-CPU. So, und die Haupt-CPU muss ich das dann durchlesen und sagen, ja, schön, interessiert mich nicht die Bohne, aber schön, dass wir darüber gesprochen haben. Schön, dass du hier meine CPU Nanosekunden gewastet hast. Und die Switches hören aber damit nicht auf. Die machen das at line speed, wie wir so schön sagen, also mit voller Bandbreite, knallen die alle Geräte voll.
So, um es mal das deutlich heißt, zu sagen, ist
deine Switches sind tot, die machen nichts anderes mehr. Also wie du gerade sagst, sie haben da kein Problem damit, aber sie machen halt nichts anderes mehr, weil sie sozusagen so sich so derartig mit den Daten zukacken. Vielleicht hast du noch Glück, denn ist die Leitungslänge zwischen diesen beiden Switches so lang, dass die reine Übertragung, wir reden ja immer noch über Lichtgeschwindigkeit in Kupferkabeln oder Glasfaserkabeln, wie auch, also ist nicht unendlich. Das heißt, die Übertragung dauert eine Zeit, die ist sehr kurz, aber sie ist nicht null. Und in dieser anderen Zeit kann noch was anderes passieren.
Glück haben.
Ja, aber kann was anderes passieren. Aber ansonsten machen diese Switches nichts anderes, als sich gegenseitig diese Pakete um die Ohren
zu hauen. Okay, mal angenommen, du bist ein Netzwerkadmin. Die einzige Chance, die du eigentlich hast, ist tatsächlich, weil mit reden mit irgendwem, da kannst du nicht mehr.
Ein Firmentelefon liegen zu lassen und abzuhauen.
oder in einem der Switche irgendwie den Stöpsel zu ziehen, und zwar manuell.
Ja. Nochmal, wir sind jetzt in einem simplen Dogma, ja, wir reden darüber, wie Switches funktionieren und wir reden jetzt von der Problematik. In Praxis gibt es dafür Lösungen, wenn du intelligente Switches hast. Wenn du einen nicht managebaren Switch hast, also einen Switch, der jetzt wirklich nicht am Datenverkehr teilnimmt, sondern nur dieses simple Spiel, wie wir es eben beschrieben haben, macht mit der MAC-Adresstabelle und sowas, der aber ansonsten nicht aktiv teilnimmt und auch sonst keine Intelligenz mitbringt, wie man mal sagt, wir haben mal so ein 20-Euro-Netgear-Switch aus dem Amazon oder aus dem Saturn oder sowas, so ein Ding. die machen das auf ewig und die wirst du nur los, indem einen von denen, indem du entweder die Schleife, die du da gebaut hast, unterbrichst, indem du eins dieser beiden Kabel ziehst oder indem du halt so einen Switch stromlos machst. Tust du aber gut daran, die Schleife zu beseitigen, weil wenn du nur den Switch mal ausmachst und wieder anmachst, kannst du darauf warten, dass irgendeiner der angesteckten Rechner demnächst mal wieder ein Paket schickt, der genau wieder zu demselben Thema führt. Ja. Mhm. Kann man übrigens sehr schön erkennen, weil in diesem Zustand machen diese Switches einfach nur noch alle Lichter an. Das, was du vorhin so schön als Flackern beschrieben hast oder sowas, wenn da Datenpakete durch, das ist nur noch das ganze, dein ganzes Switch-Konglomerat, dein ganzer Baum leuchtet sozusagen nur noch wie ein Weihnachtsbaum. Mhm. Das war jetzt zwischen zwei Switches. Das kann man jetzt noch ein bisschen schlimmer treiben. Wir haben ja vorhin gesagt, wir machen jetzt diese theoretische Topologie mit dem Gebäude oder mit dem ganzen Firmenareal. Das heißt, sagen wir haben jetzt Core-Switch und Gebäude-Switch und Etagen-Switch und so weiter und so fort. Und irgendjemand dachte sich, ach, ich hänge jetzt mal zwischen zwei Gebäuden mal noch ein Kabel da zwischen zwei Switches. Also man, in dem Moment wurde irgendwo
oder falsch gestöpselt, schlicht falsch gestöpselt.
Irgendwo in diesem Baum es schaffst, eine Schleife reinzustecken, passiert dir das. Mhm. Und damit leuchtet der ganze Baum auf, weil diese Pakete durch alle links, durch alle durchgeknallt wird. Und dann ist einfach Ende Gelände. Ja, wir müssen uns also irgendwie darum kümmern, dass da nichts Schlimmes passiert, wenn diese Schleifen da entstehen. Das ist allerdings eine Sache, die ist jetzt schon ein bisschen komplexer, weil, wie gesagt, sich jetzt einfach alle Frames zu merken und zu sagen, ah, das habe ich schon mal gesehen, ist leider nicht drin, weil wir davon einfach zu viele haben. Das heißt, wir müssen jetzt eine andere Logik mit reinbringen. Diese Switches müssen anfangen, intelligent zu werden. Das war auch ein evolutionärer Schritt in der Technik, wie er auch wirklich so passiert ist. Man braucht jetzt Switches mit mehr Hirn. Und zwar braucht man Switches mit Muskeln, also die das machen, was wir eben beschrieben haben, auch in Hardware, damit es schön schnell geht und schön, ich sag jetzt mal Realtime oder so Realtime wie eben möglich. Ja, aber wir brauchen jetzt jemanden, der zwischendurch nochmal ein bisschen mitdenken kann und sagen kann, Moment mal, dieses Kabel, was da drin steckt, das kommt mir jetzt aber fishy vor, weil da sehe ich jetzt immer irgendwie denselben Verkehr wie da, das ist ja komisch, das schalte jetzt diesen Port mal ab. Ja, das ist jetzt mal ungesund, was ich da sehe.
Also Port abschalten ist aber dann schon...
Ja, oder es gibt ja mehrere Formen von abschalten. Man kann auch sagen, ich ignoriere das, was da jetzt reinkommt oder so. Das ist ja auch eine Form von abschalten.
Okay, ja. Ja.
Also ich nehme den jetzt aus dieser Logik raus. Dafür brauchen wir jetzt intelligente Switches, managebare Switches. Mhm. Und jetzt sieht es so aus, dass man jetzt nicht all diese Intelligenz, die man dafür braucht, in dieselbe Hardware reingießen kann, die eben noch mit ein paar Gigabit Pakete durch die Gegend geschaufelt hat. Mhm. Also hat man diesem Körper hat man jetzt ein Hirn verpasst. Das sieht also so aus, dass Switches, wie übrigens auch moderne Router und so, also moderne Netzwerktechnik, hat in der Regel einen Aufbau, der besteht aus einem Control Plane und aus einem Data Plane.
Yay, endlich.
Yay, da wartest du drauf. Das Control Plane ist sozusagen das Hirn, was zwar sehr komplexe Sachen machen kann, aber eben nicht besonders schnell, ja, und aus einem Data Plane, sozusagen einem Körper, der in der Lage ist, bestimmte Aufgaben, die er sozusagen, die ihm antrainiert wurden, aber simple Aufgaben, dafür massenhaft und schnell durchzuführen. Jetzt kommt wieder deine Analogie von dem Jogger. Ein Jogger kann durch die Gegend laufen und einen Podcast dabei hören und das Control Plane, dein Hirn von deinem Jogger, verarbeitet diesen Podcast und hört dem zu, was ein komplexer Prozess ist. Ja? Wohingegen das normale Laufen, also jetzt Fuß vor einen anderen setzen, dabei nicht auf die Fresse fliegen und so bestimmte andere körperliche Funktionen über dieses Muscle Memory abgebildet werden, wie wir das auch gerne sagen, tanzen oder so. Mhm. Dass also sozusagen der Körper in der Lage ist, ich sage jetzt mal semi-autonom, zwar instruiert durchs Gehirn, aber semi-autonom ein paar Sachen zu machen, ohne dass du jetzt über jeden Mechanismus nachdenken musst. Was ich auch gerne nehme dafür, ist zum Beispiel Autofahren. Mhm. Ja, da bildet sich auch so ein Muscle Memory. Ein Fahranfänger muss immer sehr viel erst mit dem Gehirn lernen, aber später denkst du ja nicht mehr bei jeder Schaltbewegung, oh, jetzt Kupplung treten und jetzt Gang einlegen oder so, sondern das Haupthirn sagt einfach nur, jetzt bieg mal hier links ab, weil das Haupthirn befasst sich mit sowas wie Navigation und guckt sich den Verkehr an, guckt sich an, wer läuft da noch, wer sind Fußgänger und hin und her. Aber die eigentliche Mechanik sozusagen, die dahinter steckt, dass dein Körper jetzt dazu Schalthebel bedienen muss, am Lenkrad drehen muss, Pedale treten muss, also passiert sozusagen relativ, autonom ist falsch, aber so semi-automatisch.
Es ist gelerntes und automatisiertes, eine Reaktion. Also wenn mir einer vors Auto rennt, passiert halt automatisch so beim Schaltwagen Kupplung treten, Bremse durchtreten. Das ist so dann der Automatismus, der dann passiert.
Ja, aber das macht dein Kopf nicht einzeln, genau. Sondern dein Kopf sagt, deine Augen sehen, da rennt mir jemand vors Auto.
Das ist,
daraus genau. Macht dein Hirn, oh, ich müsste jetzt mal anhalten.
Der Automatismus, und der dann einsetzt.
Der Automatismus, der dann kommt, ist sozusagen Kupplung treten, Bremse treten, sonst irgendwas machen. Mhm. Ja, das ist bei manchen Leuten mehr oder besser trainiert, ja, aber so funktioniert das. Und so ungefähr funktionieren auch moderne Netzwerkgeräte, Router und Switches. Das heißt, der Router, der Mechanismus, wie wir ihn bisher erklärt haben, gilt immer noch, wird jetzt allerdings kontrolliert. Das heißt, es gibt jetzt so Leute, die ihm da so mit auf diese MAC-Adresstabelle draufschauen und noch so andere Spielregeln mit zusätzlich ins Spiel bringen. Ja, und damit verlassen wir jetzt auch diese Dogma, wie vorhin schon angedroht, dass der Switch selber nicht am Datenverkehr teilnimmt. Das tut er jetzt nämlich an dieser Stelle doch. Mhm. Er ist dadurch in der Lage, mit anderen Switches, mit direkt verbundenen Geräten zu kommunizieren, auch vielleicht mit weiter dahinter liegenden Geräten. Er ist jetzt auch in der Lage, mit einem Menschen zu kommunizieren. Das heißt, er bildet auch Management-Schnittstellen. Und zum Beispiel entweder ein Webinterface oder was, wo man sich so einloggen kann per SSH oder Telnet früher, so ekelhaften Zeugs, wo sich so ein Administrator in so einen Switch einloggen kann und zum Beispiel erstmal so grundsätzlich sich mal umschauen kann. Ganz passiv erstmal kann zum Beispiel sagen, okay, auf welchen Ports ist denn dieser vorhin erwähnte Link an? Mhm. Ja, also wo steckt überhaupt was drin? Aha, und dann kann man auch so Parameter abfragen. So ein Switch kann ja dadurch, dass er die Pakete sich zwischendurch anguckt und zwischenspeichert, machen die meisten Switches jedenfalls, nicht alle, kann er zum Beispiel sagen, oh, hier ist ja ein Gerät, das läuft mit 10 Megabit, hier läuft eins mit 100 und hier ist ein Gigabit-Gerät dran, okay. Er kann sich die MAC-Adresstabelle angucken, er kann zum Beispiel auch sehen, oh, hier sind ja Störungen auf dem Netz, ja, weil ich habe ja vorhin gesagt, wenn so eine Checksum falsch ist von so einem Paket oder von so einem Frame, dann schmeißen wir es weg. Mhm. Aber wir können ja einen Statistikzähler hochzählen, das heißt, so ein Administrator kann sich dann einloggen in so ein Switch und sagen, so, wieso habe ich denn jetzt hier irgendwie von 100.000 verschickten Paketen sind irgendwie 5.000 kaputt, ja, hier ist irgendwie was an meinem Kabel kaputt oder sowas, ja, also man fängt jetzt an, da mehr Intelligenz in diesen Mechanismus reinzubringen, den wir initial jetzt beschrieben haben. Einer dieser intelligenten Mechanismen, die die Switches erstmal so unter sich ausmachen, wenn man sie lässt, ist sogenanntes Spanning Tree Protokoll. Fluch und Segen. Schöner Titel. Das Spanning Tree Protokoll, Fluch und Segen. Die Leute, die Administratoren, die bis hierher durchgehalten haben und bisher mal gesagt haben, kennen ja alle schon, also die drehen jetzt eh schon die Augen hoch, weil Spanning Tree ist in der Tat eine Pest auch. Aber es verhindert diese Schleifen. Die Idee dabei ist die, dass die Switches sich jetzt nicht mehr darauf verlassen, dass der Mensch hingeht und sie schleifenfrei aneinander steckt, also in dem vorhin erwähnten Baum, ja. Sondern dass sie solche Schleifen erkennen und dass sie sich selber wieder daraus virtuell einen Baum bauen. Indem sie nämlich sozusagen überflüssige Kabel oder Verbindungen zwischen sich drin abschalten. Da gibt es einen schönen Algorithmus dazu, der ist relativ einfach und es gibt auch ein schönes Gedicht und einen Song dazu. Dieser Algorithmus, nämlich dieser Spanning Tree Algorithmus, der dafür sorgt, dass alle Switches in einem Netz, der müssen uns alle mitspielen, ja, und sich auch vom Prinzip einig sein, wie sie das machen, sorgt dafür, dass sich diese Switches alle vorstellen, wie sie miteinander verbunden sind. Das heißt, eigentlich kennen die sich alle gegenseitig. Mhm. Die direkt miteinander verbunden sind, kennen sich sowieso, weil die sehen sich. Sie wissen aber auch von Switches, die dahinter liegen und bauen sich sozusagen im Kopf eine Topologie aus, die dafür sorgt, dass es wieder aussieht wie ein Baum, ohne eine Schleife dazu.
Und das funktioniert aber nur unter Switches.
Das muss nur mit Switches funktionieren, weil wenn du jetzt einen Rechner dran hast, ein Rechner leitet in der Regel nichts weiter, jedenfalls nicht, wenn er ein Rechner ist. Wenn er wieder zwei Ethernet-Ports hat und dadurch Pakete weiterleitet, ist er entweder ein Router oder selber wieder ein Switch. Und wenn er ein Switch ist, dann muss er auch beim Spanning Tree wieder mitspielen. Mhm. Also das Betriebssystem ist egal und das ist auch jetzt keine proprietäre Sache. Dieses Spanning Tree-Protokoll da gab es mehrere Varianten davon, möchte ich jetzt nicht auf die Historie eingehen. Ist inzwischen schon seit sehr, sehr langer Zeit, ist es auch ein offizieller IEEE-Standard auch wieder. Und bringt auch eigentlich jeder managebare Switch mit. Es gibt auch davon, möchte ich jetzt an dieser Stelle auch nicht drauf eingehen, das ist was für die Advanced Session. Es gibt mehrere Varianten. Es gibt das Standard Spanning Tree Protokoll, es gibt das Rapid Spanning Tree Protokoll und es gibt das Multiple Spanning Tree Protokoll. Aber vom Prinzip machen die alle dasselbe. Die sortieren also sozusagen ein beliebig zusammengestecktes Netz aus Switches, sortieren sie wieder so, dass die Verbindungen abschalten. Das heißt nicht, dass die Switches jetzt mechanisch die Kabel ausspucken. Das wäre noch ganz lustig. Das ist ein schönes Bild eigentlich. Ja, aber so bäh, will ich nicht. Sondern, dass die halt sagen, ja, hier steckt ein Kabel drin, aber das ignoriere ich jetzt mal.
Okay.
Und durch solche Mechanismen sortieren die sich wieder so hin, dass dieses Netz wieder aussieht wie ein Baum. Weil wir haben es ja vorhin erklärt, wenn wir das als schönen geraden Baum machen, ohne Schleifen dazwischen, haben wir das Problem nicht. Dann funktioniert unser Lernen, unser Flooding, unser Broadcasting, ohne dass uns was Schlimmes passiert. Ja, und alles ist schick. Mhm. Ich will das mal, darüber könnten wir Stunden und Tage lang diskutieren. Das ist auch Basis für mathematische und Informatikabhandlungen, bis der Arzt kommt und so weiter und so fort. Ich will mal das ganz simple Prinzip erklären. Die Switches wählen untereinander eine Root, eine Wurzel. Das heißt, sie erklären einen von sich als den Zentralswitch. Das ist der, den ich vorhin in meinem Beispiel, wo wir jetzt einen physikalischen Baum gebaut haben, als den Core-Switch genannt haben.
Und das wird ausgehandelt nach bestimmten Kriterien, würde ich jetzt mal annehmen.
Ja, das ist auch die größte Weakness an diesem Ding. Das sind sehr, sehr viele Kriterien oder sehr viele Kriterien, die ineinander spielen mit Prioritäten, mit Bridge-Prioritäten, mit Port-Prioritäten und so weiter und so fort. Das kann auch eine Weile dauern. In dem normalen Spanning Tree Protokoll, aber lassen wir es mal dabei. Mhm. Die wählen sich untereinander dadurch, dass die Switches jetzt selber untereinander Daten austauschen. Ja, die ganzen Rechner, die da dran stecken oder Router haben jetzt da nichts mitzureden, das machen die Switches ganz unter sich aus. Dafür benutzen sie übrigens aber auch normales Ethernet-Protokoll. Ja, das heißt, sie nehmen jetzt auch so Ethernet-Frames, die sie jetzt aber selber generieren und an ihren Nachbarn schicken und der schickt wieder, der an seine Nachbarn alle welche schickt und so was. Aber die nehmen jetzt aktiv am Datenverkehr teil.
Sie tauschen vor allen Dingen wahrscheinlich Informationen ihrer Kapazitäten beziehungsweise ihrer irgendwie oder Topologie oder wo sie gerade jetzt dranhängen, genau, untereinander aus. Und danach gucken wir dann,
sie wählen sich eine Wurzel.
Wer ist strategisch eigentlich hier am günstigsten positioniert und kann zudem auch noch irgendwie genug?
Genau, ja, es gibt so Kriterien dafür, ja, ne? Aber das ist wie gesagt ein Problem, weil es gibt dafür sehr viele Parameter. Die muss, damit das richtig funktioniert, die müssen die Admins, die dieses Netz aufgebaut haben, mal richtig eingestellt haben. Mhm. Weil die Switches wissen selber nicht, ob sie jetzt wirklich physisch der Core-Switch sind, der im Rechenzentrum steht, oder ob sie irgendein Etagen-Switch sind, der versehentlich nur eine Seriennummer hat, die hoch genug ist, damit alle anderen glauben, er wäre der Core-Switch.
Okay,
oder sowas, ja. Der jetzt plötzlich zur Wurzel des ganzen Übels wird. Ja? So, das heißt, die wählen sich einen Wurzel-Switch und jetzt von dieser Wurzel ausgehend werden Pfade gebildet, und zwar die kürzestmöglichen Pfade zu jedem anderen Switch. Also auch über mehrere hinweg, ja. Werden die kürzesten Pfade ausgerechnet und alle anderen Kabel, die dann sonst noch da sind, alle anderen Ports, die da vielleicht noch Querverbindungen haben oder sowas, werden deaktiviert. Das heißt, du hast vom Prinzip dann wieder diesen Wurzel und wenn du das richtig gemacht hast, ist glücklicherweise vielleicht auch dein Core-Switch die Wurzel, ja, deine Root, deine Spanning-Tree-Root. Dieser Baum ist auch ausbalanciert, dass also jetzt sozusagen in alle Richtungen gleichmäßig ausgebildet ist. Mhm. Ja, sagt das jetzt nicht, dass nicht irgendein Etagen-Switch ganz am Ende plötzlich zur Wurzel erklärt wird und sozusagen eine Topologie heißt, die komplett schief aussieht oder so. Ja. Ja, und diese anderen Links werden abgeschaltet. Jetzt passiert aber noch Folgendes. Dieses Ding wird ja dynamisch gebildet. Ja, das bilden die sich selber. Das wird auch immer wieder neu gebildet, wenn es eine Änderung in der Topologie gibt. Wenn also ein Switch ausfällt oder Links zwischen diesen oder Verbindungen zwischen solchen Switches, wird dieser ganze Prozess neu angestoßen. Deswegen macht man das auch, weil man nämlich sagt, ja, ich möchte gerne dieses Spanning Tree Mechanismus nicht bloß dafür drin haben, dass jemand, für den Fall, dass jemand mir mal versehentlich ein Kabel reinsteckt, der eine Schleife bildet, sondern ich möchte wirklich bewusst Schleifen bilden in diesem Netz, die ich aber im Normalfall nicht benutze, weil sie mir ja dann schaden. Aber wenn mal was ausfällt, möchte ich gerne einen redundanten zweiten Weg haben. Ja, stell dir das mal so vor, sind wir mal jetzt mal ganz hartes Beispiel. Nehme ich jetzt gerade mal generiere ich jetzt im Kopf, mal sehen, ob das Sinn macht oder nicht. Wir bleiben bei dem Beispiel, wir haben einen Core-Switch im Rechenzentrum, dann haben wir Gebäude-Switches und dann haben wir Etagen-Switches. Baut normalerweise einen schönen Baum. Wir gehen jetzt auch mal nur von zwei Gebäuden aus. Ja? Um das einfach zu machen. Das heißt, einen schön ausbalancierten Baum in der Wurzel unten und am Stamm hast du deinen Core-Switch. Der hat einen Ast links, einen Ast rechts zu dem jeweiligen Gebäude. Da hängen jetzt Etagen-Switches dran. Und die beiden Gebäude-Switches verbinde ich jetzt nochmal miteinander.
Ja.
Bilde sozusagen, wenn der links wie so eine Art Dreieck dazwischen. Würde man, wenn alles richtig ist und alles ausbalanciert ist, würde man sagen, diese Verbindung zwischen den beiden Gebäuden brauche ich normalerweise nicht. Ja, ich habe halt diesen Core-Switch, der hat seine Verbindung nach links und eine nach rechts und von da geht's in die Etage und alles ist schick. Die Verbindung zwischendrin findet der Spanning Tree raus, die ist unnütz, die deaktivieren wir. Jetzt fällt eine Verbindung aus, nämlich von meinem Core-Switch zu Gebäude 1. Da kommt jetzt irgendein Hausmeister, der bohrt mit meinem Kabel durch. In dem Moment merken die beteiligten Switches, oh, hier ist, meine Topologie stimmt nicht mehr. Also zumindest der Core-Switch und der Gebäudeteil 1-Switch merken das, weil plötzlich der Link zwischen ihnen weg ist. Und sie hören sich auch nicht mehr in diesem Spanning-Tree-Protokoll. Das ist auch Bestandteil dieser Spanning-Tree-Geschichte, dass sich die benachbarten Switches immer gegenseitig so mal so ein Hallo, Hallo, Hallo okay. zuraunen. Das heißt, sie merken es entweder dadurch, dass der Link-State wegfällt oder sie merken dadurch, dass sie den anderen nicht mehr Hallo schreien hören, dass da ist jetzt was kaputt. Das heißt, sie starten jetzt das ganze Spiel nochmal neu. Das heißt, sie wählen sich wieder einen neuen König, das ist hoffentlich, oder eine neue Wurzel, das ist hoffentlich wieder derselbe Core-Switch, weil er ist ja noch da. Diesmal stellen sie fest, ja, okay, die Verbindung direkt vom Core-Switch zu Gebäude-Switch 1 ist nicht mehr da, aber wir haben jetzt die Verbindung von Gebäude-Switch 2 zu Gebäude-Switch 1. Die ist noch da.
Ich musste gerade ganz kurz überlegen, warum sie das komplett alles nochmal neu machen müssen. Aber ist klar, weil natürlich wahrscheinlich was sinnvoll wäre, Gebäude, die Schleife, ja, nicht beim selben Switch landet. Ne? Zwischen dem Gebäude 1 und Gebäude 2 kommt ja nicht beim gleichen physikalischen Switch an, sondern wahrscheinlich bei unterschiedlichen.
Ja, so, kann oder nicht.
Ja,
die Idee ist hauptsächlich, dass man sagt, man weiß jetzt nicht genau, was kaputt gegangen ist.
Ja, da muss man dann natürlich.
Man weiß ja nicht, ob ein Switch gestorben ist oder nur ein Kabel dazwischen oder sowas. Man will das Protokoll auch simpel halten. Das heißt, man sagt, diese Topologie bildet sich einmal, die bauen diesen Spanning Tree auf und findet alle toll. Dann wird es am Leben erhalten durch diese Hallo-Pakete. Bist du noch da, alles schick. Und in dem Moment, wo sie merken, das ist jetzt nicht mehr so, fangen wir einfach wieder von vorne an. Wir fangen jetzt nicht an rauszufinden, was ist kaputt gegangen, reparieren wir genau das jetzt, sondern wir machen das erstmal ganz simpel, keep it simple and stupid. Ich weiß nicht, wann die Frau das erfunden hat. Das muss in den 80er Jahren gewesen sein, 70er, 80er Jahre oder so weit. Da hast du jetzt auch nicht so viel Rechenkapazität gehabt oder so, oder jetzt da so viel Intelligenz. Man wollte einen Algorithmus haben, der einfach zu implementieren ist. Und die einfachste Geschichte ist so, dass du merkst, wenn was nicht stimmt, fängst du wieder von vorne an. Und dann bildet sich sozusagen eine Ersatzpfad. Das heißt, der Link, der jetzt vor die Verbindung, wenn ich Link sage, meine ich immer die Verbindung zwischen zwei Switches, der Link, der bis eben noch deaktiviert war, weil er wird ja nicht benötigt, wird jetzt plötzlich benötigt. Und das heißt, er wird aktiviert.
Sind die dann auch, jetzt reden wir mal von wirklich irgendwie gutem, normale, also Profi-Equipment, was man in solchen Situationen normalerweise denkt, was man einsetzen würde. Sind die dann auch in dem Moment intelligent genug, dass sie wissen, okay, wenn da ist, irgendwo ist was kaputt, das merken wir, ja, weil die Hallos nicht mehr kommen. Jetzt ist es erstmal hohe Prio, dass wir uns irgendwie wieder neu sortieren Und wenn irgendwie noch Platz dazwischen ist, machen wir auch noch den normalen Traffic irgendwie mit, wenn wir gefunden haben, wo der nächste Link ist, oder ist dann wirklich erstmal Ende, bis sie sich neu sortiert haben?
Die sagen jetzt erstmal so, Leute, alle normalen Datenpakete schön draußen anstellen, wir haben jetzt was anderes zu tun.
Okay, ja.
Deswegen sagte ich, diese Spanning Tree Nummer ist nicht einfach zu konfigurieren, und wenn sie zuschlägt, ist sie auch in der Regel erzeugt sie Ärger, weil dieser Algorithmus hat verschiedene Phasen, da gibt's so Lernphasen und so weiter und so fort, wie er eben sagte, wo die sich denn ihre Wurzel erst, wo sie erstmal Topologie lernen, sich dann ihre Wurzel wählen oder auswählen und dann anfangen, diesen Baum da zu bilden. Und das dauert eine Weile. Ist ein altes Protokoll, alte Techniken, alte Timeouts und so weiter und so fort. Das kann mehrere Sekunden, kann mehrere Minuten dauern.
Okay, das war jetzt nämlich die nächste Frage. Über welche Zeiträume reden wir hier, wenn wir sagen, altes Protokoll? Also wenn wir jetzt
deswegen wurde zum Beispiel mal Rapid Spanning Tree. Rapid Spanning Tree ist eine Erweiterung oder eine Verbesserung des ersten Spanning Tree Protokolls, was das schon wesentlich besser macht, aber trotzdem immer noch mehrere Sekunden braucht in einer größeren Topologie, um dieses Netz wieder schleifenfrei wieder herzustellen.
Okay, ich meine Sekunden können je nachdem echt eklig werden, so, ne? Aber so grundsätzlich, wenn wir halt noch so im Sekundenbereich reden und dann nicht irgendwie monströs.
Rapid Spanning Tree.
Oder wir reden hier über, sagen wir mal, 3, 4, 5 mehr Minuten, wo das mit dem alten, der alten.
Hängt von deiner
Technologie ab. Ja, klar, aber könnte durchaus passieren, dass irgendwie die Switcher dann so sehr damit beschäftigt sind, sich erstmal irgendwie neu zu sortieren, dass es auch länger, kommt halt darauf an, wie viele Switcher du da wahrscheinlich dran hängen hast, ne?
Ja, und jetzt stell dir mal vor, dein Hausmeister hat das Kabel nicht komplett durchgebohrt, sondern er hat es nur angebohrt.
Ah.
Und das heißt, dieses Kabel funktioniert jetzt zwar noch, aber scheiße. Das erzeugt jede Menge Störungen oder hat das Kabel leicht angebohrt, hat seine Klimaanlage davor montiert, die jetzt rumvibriert und dein Kabel im Sekundentakt immer kaputt und ganz und ganz und kaputt und ganz macht. Und jedes Mal wackelt deine Topologie und jedes Mal berechnet sich dein Spanning Tree quer durchs ganze Unternehmen neu.
Schlecht. Ja. Ganz schlecht.
Ja. Ist, wie gesagt, eine Notlösung. Ja, ist besser, als wenn man sagt, man macht das ganz ohne. Wenn ganz ohne ist, musst du, wie gesagt, aufpassen wie ein Schießhund, dass dir keiner deiner Anwender dann eine Schleife reinsteckt, sonst bist du gleich wieder getoastet. Ja. das heißt, es beschützt dich auch, aber kann dich auch echt ärgern. Ja, wenn dein Spanning Tree, und wie gesagt, der Algorithmus ist zwar eigentlich relativ simpel, aber er hat viele Parameter, gerade bei der Wahl dieser Dinger, da gibt es, wie gesagt, Port Priorities und Root oder Bridge Priorities und solche Geschichten. Man muss den Algorithmus verstehen, man muss die Parameter verstehen und man muss sowas gebaut haben, man muss sich darauf verlassen, dass die Hersteller das alle implementiert haben. Es handelt sich ja hier auch einem Standard. Von dem wir hier reden, das heißt, man möchte, dass das auch in einer heterogenen Umgebung geht, also nicht alle Switches von demselben Hersteller und so. Und das alle zusammen macht das Ganze sehr heikel. Mhm. Ja, es ist sozusagen ein Übel, was viele Leute annehmen, wo sie sagen, ja, wir können nicht anders, weil wir brauchen die Protection dagegen, dass irgendwo eine Schleife entsteht, weil dann sind wir richtig im Arsch. Aber so richtig Spaß macht diese Spanning Tree Geschichte nicht. Es wird von vielen Leuten, wie gesagt, die das nicht andauernd machen, wird als sehr eklig angesehen. Ich fasse es auch nur ungern an, wenn ich nicht das Netz komplett unter einer Kontrolle habe. Also wenn ich ein Netz baue für einen Kunden oder für ein Event oder wie auch immer, wo ich sage, alle Switches, die da weit und breit sind, sind komplett unter meiner Kontrolle, dann verwende ich das auch. Weil ich weiß, wie ich das mache. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Ja, und ich weiß, wie ich das aufbaue. Ich weiß auch, wie es mich nicht fickt. Aber wenn du jetzt, sag mal, in einer Umgebung arbeitest, wo jetzt Kreti und Pleti noch ankommt und da noch irgendein Switch dran steckt oder du schlimmstenfalls noch mehrere Firmen miteinander verbindest oder sonst irgendwas, das gibt Mord und Totschlag. Mhm. Und da kann ich nur sagen, stay away from Spanning Tree. Da kann man, wie gesagt, noch einen ganzen Abend mit verbringen und sich über die Varianten von dem Zeugs unterhalten. Wollte nur sagen, das gibt's. Und was wichtig ist, wir haben jetzt den Weg überschritten von einem doofen Switch, der einfach nur Frames von links nach rechts ballert, mit einer MAC-Adresstabelle und was lernt und flattet, hin zu einem Ding, was er drüber nachdenkt, was er tut. Die an sich viel einfachere Lösung, die da gäbe, will ich nur noch dazu schicken. Wir haben ja, als wir das IP-Protokoll besprochen haben, da gibt es ja dieses nette Time-to-Live-Field. was genau dafür da ist, um denselben Effekt, nämlich mit der Schleife auf Layer 3 zu verhindern. Da kann zwar ein Paket zwischen zwei Routern hin und her laufen, aber da die Verpflichtung besteht, dass die TTL-Parameter runtergezählt wird und bei Null das Paket weggeschmissen werden muss, läuft es da nicht ewig durch die Gegend.
Genau.
Wir haben in dem Ethernet-Header, wir haben das vorhin erklärt, da gibt es zwar noch einen Parameter hinten drin, nämlich dieses Protokoll- und Längenfield, wo wir noch nicht waren, da kommen wir noch hin, aber es gibt kein TTL-Feld. Wenn es das da gäbe, hätten wir dieses Thema alles nicht. Aber das gibt es nicht. Weil eben, wenn man es benutzen will, müsste man dann diese Logik haben, dass man es runterzählt. Wenn es auf Null ist, wegschmeißt. Und das wollte man sich damals nicht geben, weil man gesagt hat, wir wollen den meisten Teil dieser Geschichte in Hardware implementieren. Ja. Und da tun wir zwar eine Menge lustige Sachen, aber jetzt einen Zähler, den wir beim Durchlauf eines Ethernet-Frames immer noch mit dekrementieren müssen und überprüfen müssen, das wollten sie sich damals nicht geben.
Ja, vor allen Dingen musst du dir ja dann, du kannst, also zum damaligen Zeitpunkt konnte man sich wahrscheinlich auch noch nicht so ganz wirklich ausdenken, wie groß solche Netze wirklich werden können, ne? Also wie viele da auch mit drin hängen und auch selbst wenn man diesen Parameter einstellen kann, muss man da auch immer noch dran denken, wenn er da irgendwie anfängt, an dem Netzwerk rumzubasteln. Also ich verstehe ich schon, dass man ihn in dem Bereich weggelassen hat. Obwohl er natürlich manchem schon hilfreich mal gewesen sein könnte, möglicherweise. Aber ja, schon verständlich.
Okay. Mhm. So, dazu erstmal genug. Wie gesagt, können wir gerne mal sollten wir vielleicht mal machen. Wir sollten mal so eine RFCE-Diskussionsrunde machen, wo wir dann uns alle beim Erdbeertee zusammensetzen, irgendwo in einem Ort, und dann die Hörer dazu kommen und dann sagen, Spanning Tree habe ich nicht verstanden, aber wie gesagt, da können wir
Hörerinnen-Diskussionstreffrunde können wir gerne machen.
Die müssen dann alle den Spanning Tree-Song singen.
So, mit dieser wunderschönen Idee von Clemens, dass ihr uns alle mal den Spanning Tree Song singen könnt, habe ich den Cut gemacht für den ersten Teil und habe auch die Idee mit dem Hörerinnen-Diskussionsrundentreffen direkt mal aufgegriffen und dazu was ins Blog geschrieben zur Episode. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dazu vielleicht kurz euch was in die Kommentare schreibt, weil es böte sich natürlich an, das mal auf der Republika zu versuchen, weil da sind wir, also sowohl Clemens als auch ich da, und wenn ein paar von euch da sind und ihr Lust dazu habt, dann können wir ja mal gucken, ob wir das zusammen hinbekommen. Ja, und damit ihr uns auch dann schön den Spanning Tree Song singen könnt, habe ich euch den jetzt nochmal in voller Länge hinten dran gehangen. Viel Spaß und bis zur nächsten Sendung. Ciao, ciao.
By four.